Ich bin Polly.
Ich bin Sebastian.
Das ist unser Podcast Augen zu und durch und wir sprechen hier mit Tätowierern, Sammlern und miteinander. Uns interessiert der Mensch hinter der Tätowierung.
Und das ist unsere nächste Folge.
Unsere Episode 4 und unser zweiter Gast ist vor mir, sitzt vor uns. Hallo Jen.
Hallo.
Stell dich doch nochmal vor, auch wie du genannt werden möchtest.
Ich heiße Jen oder auch Jenny gerne. Bin 26, bin jetzt frisch zugezogen nach Berlin, so wie alle. Und komme ursprünglich aus Stuttgart.
Okay. Und dein Beruf ist?
Ich bin Tätowiererin.
Okay, ich wollte jetzt auch nur gucken, was du sagst. Ob du Künstlerin sagst.
Ich hatte kurz überlegt, Tattoo-Künstlerin. Ich sage jetzt einmal Tätowiererin.
Bewusst?
Weil ja.
Tattoo-Künstlerin gefällt dir nicht so. Oder es wäre deine erste Wahl und kommt jetzt zu hoch gestochen vor. Oder?
Ja.
Also weil du auch eine Wertung da reinnimmst. Künstlerin muss was...
Ja, andere werten das dann, glaube ich. Dass dann immer gleich so, oh, sie nennt sich Künstlerin. So. Mhm.
Was sagst du, wenn dich Fremde fragen, die du irgendwo kennenlernst, ohne Kontext?
Ich sag immer Tätowiererin.
Okay.
Ja. Ist auch schneller gesagt, dass so, ja, Tätowiererin. Ich tätowiere.
Ja. Würdest du aber sagen, du bist Handwerker oder Künstler?
Künstler, auf jeden Fall.
Wir wollen ja zum Anfang immer die Quickie-Runde machen. Mhm. Sebastians Quickie-Runde. Bist du bereit? Du hast die erfunden. Das ist eine Reihe von Ja- oder Nein-Fragen. Du kannst, beziehungsweise du kannst auch ein bisschen mehr dazu sagen, wenn du magst. Die so ein bisschen kurz alles abfragen, was wir im Podcast jetzt nicht unbedingt länger ausführen müssen, weil es geht uns jetzt nicht nur ums Technische und um die Arbeit.
Mhm. Ich fange jetzt an mit den Quickies.
Yay! Ich sollte vielleicht noch einen Trailer schreiben für die Quickies. Ja. Sodass jetzt noch so eine Jeopardy-Musik kommt oder sowas.
Genau.
Quickie. Ja. Den nehme ich.
Quickie. So, jetzt ganz schnell die Quickies. Wir reden doch ganz schnell und du antwortest doch ganz schnell. Nein, Quatsch. Streetjob oder Privatstudio?
Privat.
iPad oder Handarbeit?
Handarbeit bevorzugt, iPad ist aber alltagstauglicher. Mhm.
Freehand oder Stencil?
Kommt drauf an, was es ist.
50-50, so, weil jetzt sag ich mal im Alltag... Oder?
Ich mache eher Stencil, aber Freehand macht mir super Spaß. Aber also, ich traue mich nicht bei allem.
Ah, okay.
Ich mache es nicht so lange deswegen.
Mhm. Flash Wannado oder Custom Design?
Eher Custom Design, aber ich mache gerne mal Wannados, wenn ich Zeit finde.
Ja.
Hast du welche auf Halte sozusagen?
Ja, aber ich vergesse das dann immer, die zu posten und dann ist das schon wieder zu alt und dann mag man es nicht mehr und...
Also du würdest dann auch nur Sachen posten, die du dann tatsächlich tätowieren willst und wenn das dann...
Wenn das dann nicht schnell genug geklappt hat, ich glaube, das kennen viele, dann guckt man sich das 2-3 Monate später an und denkt sich so, oh Gott, nee.
Ich wollte gerade fragen, ja, Halbwertszeit ist 2-3 Monate oder
nee,
so.
Nee, kommt, also manchmal sehe ich ein Motiv nach einem Jahr und denke mir so, oh geil, würde ich voll gern immer noch machen. Manchmal guckt man sich was an, hat sich irgendwie weiterentwickelt, denkt sich so, ah, das kann ich jetzt auch besser umsetzen. Mhm. Dann müsste ich es wieder neu zeichnen.
Mhm. Inhalt oder Form?
Inhalt oder Form?
Bist du mehr an der Bedeutung der Tätowierung interessiert oder konzentrierst du dich auf die Grafik, wie es am besten aussieht? Und
ich würde sagen auf die Grafik, weil bei mir ist ja eher so darauf bezogen, wie kann ich den Körper schön betonen. Das ist ja alles sehr floral. Mhm. Also ein bisschen Inhalt. Manchmal gucke ich so Bedeutung von der Blumenart, aber meistens gehe ich eher nach Wunsch. So, ich hätte gern die und die Blume. Und dann gucke ich nach Form, wie passt das zum Körper.
Mhm. Lieber weibliche Kunden oder lieber männliche Kunden?
Keine Präferenz.
Mhm. Walk-in oder Stammkunden, was magst du?
Stammkunden.
Backpiece oder Handrücken?
Handrücken, weil ich noch nie ein Backpiece gemacht habe tatsächlich. Ich würde aber gerne eins machen.
Ah. Das ist der Aufruf. Alle Backpiece-Kunden vortreten.
Jetzt melden. Rotary, Spule?
Rotary.
Einweggriffstück, Stahlgriffstück.
Cartridges. Gar nichts davon.
Oh, jetzt das müsst ihr mir aber wirklich erklären.
Ich benutze keine, dann Jan.
Das sind keine Nadelstangen und Griffstücke, wo du das dann einspannst, sondern das sind so kleine Plastik-Cartridges, die du so reinklickst in entweder eine bestimmte Maschinenart oder es gibt so Griffstücke, die kannst du kaufen, da kannst du es reinklicken.
Mhm. Ja. Gut.
Danke. Lidocain, TKTX, Emla oder pure Willenskraft? Bei dir?
Bei dir und bei mir oder beim Kunden?
Richtig. Bei mir gerne nachhelfen mit Lidocain, geht aber auch alles mit Willenskraft und Meditationsübungen. Mhm. Kunde, ja, überlasse ich auch denen, aber TKTX und so Sachen bin ich nicht so Fan.
Die Nachteile sind für dich?
Es wirkt in dem Zeitraum, in dem man es noch aushalten würde, es wirkt nicht mehr, wenn es scheiße wird.
Finde ich. Das ist echt so.
Also ja. Es wirkt einfach zum falschen Zeitpunkt und es macht es noch schlimmer, weil man kann sich nicht eingewöhnen. Hm. Und dann hört es auf zu wirken und dann hast du die volle Dröhnung. So, und dann tut halt alles weh.
Du hast gerade gesagt, Meditation würde auch helfen.
Ja.
Wir haben im Vorgespräch schon darüber gesprochen, dass Sebastian war ja auch aufgeregt und du warst auch ein bisschen aufgeregt. Und du hast meditiert vorher.
Ja.
Warum?
Weil Meditation für mich, das bringt mich, also egal was ist, das bringt mich immer runter, ob ich gestresst bin, ob ich nervös bin, ob ich einen schlechten Tag hatte. Und man kann sich ja auch, sage ich mal, auf etwas besser einlassen, wenn man sich selber ein bisschen die Zeit nimmt, sich hinsetzt, sich das irgendwie bildlich vorstellt, so okay, nachher sitzen wir zusammen, wir reden hier, welche Themen werden vielleicht fallen. Und einfach so dieses, ja, kurz nochmal vorher runterschalten, in sich gehen.
Benutzt du das auch für deine Arbeit?
In welcher Hinsicht?
Also, dass du es vor dem Termin grundsätzlich machst oder auch Kunden anleitest oder so, wenn die Schmerzen haben. Oder dass du es im Laden zwischendurch mal machst oder so?
Ich mache das nur für mich selber, wenn ich entweder, sage ich mal, sehr, sehr gestresst bin vor einem Termin, weil es vielleicht auch irgendwas Krasses für mich ist, irgendwas, was ich noch nicht gemacht habe. Aber sonst habe ich es noch nicht mit eingebunden.
Ich habe das auch mal überlegt, dass man so vorher so eine Kohärenzatmung macht, bevor der Kunde kommt, aber irgendwie kommen die manchmal eher, irgendwie verpeile ich es dann. Aber grundsätzlich wäre es eigentlich ganz schön zu sagen, nochmal atmen, meditieren.
Ich wollte es eigentlich jetzt morgen Routine bei mir einführen, so aufwachen und dann meditieren, aber ja, ne, wie es halt mit Routinen ist.
Aber du hast es ja bei mir so ein bisschen mit dem Ellenbogen gemacht. Da ging ja gar nichts mehr sonst. Und dann hast du doch, dann habe ich mich doch da so rein hart reingeatmet, obwohl ich doch gar keine Erfahrung irgendwie hatte an sich. Aber du hast es so ein bisschen angeleitet, dass wir diese letzte halbe Stunde diesen Ellenbogen noch zu Ende bekommen.
Ja.
Weil ich war völlig fertig nach diesem Arm. Und dann war am Ende noch der Ellenbogen dran. Und dann hast du ja so ein bisschen das angeleitet, was ich jetzt machen soll, wie ich das projizieren soll auf den Schmerz und so weiter.
Ja, meditieren ist immer so ein großes Wort, aber es geht ja eigentlich nur um so eine bewusste Atembeobachtung oder bewusste Körperbeobachtung, dass man dann sagt, okay, diese Atmung hilft mir einfach nicht Luft anhalten, sondern das Ausdrücken, mehr Sauerstoff reinbringen und dann die Willenskraft oder den Fokus darauf machen und nicht in die Vermeidung, sondern gucken, wie ist dieser Schmerz, wie kann ich den wertfrei beobachten?
Ja, genau, dieses wertfrei beobachten, also wenn ich tätowiert werde, mache ich das. Ich überlege mir dann, okay, ich empfinde Schmerz, das ist aber vom Gehirn letztendlich etwas, was entstanden ist. Also es ist ja der Impuls, okay, Schmerz, schlecht, aber eigentlich ist der ja nicht real. Und dann versuche ich mir das immer wieder in den Kopf zu rufen, das ist nicht real, ich kann davon jetzt auch nicht sterben, das ist auch bald wieder vorbei. Und dann noch dazu irgendwie entweder Atemübungen oder sogar, es gibt ja auf Spotify und YouTube so Meditationen, so angeleitete. Dann mache ich mir halt Kopfhörer rein und höre mir das halt an für die letzte Stunde, wenn es nicht mehr geht. Und versuche mich da drauf zu konzentrieren dann.
Ja, nicht auf die Konditionierung da so reinzufallen, zu sagen, okay, Schmerz ist Vermeidung, sondern okay, ich habe mich schon öfters tätowieren lassen, da wird nichts passieren. Also es ist nur so eine Kopfinformation und die beobachte ich mal.
Wie sah dein Leben aus, bevor du Tätowiererin geworden bist?
Krasse Überleitung.
Vor allem dachte ich, du bist jetzt sauer, weil ich dir eine Frage geklaut habe.
Waren das schon alle Quickies eigentlich?
Das, war
das waren alle Quickies. Es geht jetzt erstmal nur darum.
Keine Quickies mehr.
Nee.
Wir können noch private.
Jetzt wird es private.
Schnelle Raterunde machen.
Ja, ich habe schon genau. Also du hast vorhin gerade schon ein bisschen wertend gesagt. Du hast gesagt, du bist nach Berlin gezogen, wie jeder. Warum bist du überhaupt nach Berlin gezogen, wenn es doch jeder macht?
Ich sag vorneweg gleich mal, ich war nie der größte Berlin-Fan. Also ich war jetzt nicht so, oh Gott, oh, endlich 18, ich ziehe nach Berlin, geil. Ich war immer gerne in Berlin und mir hat das dann auch gereicht nach ein paar Tagen. Das war dann immer ein netter Ausflug, aber ich habe mir nicht vorstellen können, hier zu wohnen. Und dann habe ich mich von Brian Povek tätowieren lassen, der jetzt, also ich arbeite ja bei ihm im Studio jetzt, im Sticks and Stones. Und er hatte mich damals gefragt, ob ich einen Guestspot mache. Und dann war ich immer mal wieder da und es hat sich immer so ein bisschen wie zu Hause angefühlt, weil, keine Ahnung, man hat sich schnell angefreundet. Ich habe mich immer wohl gefühlt im Studio. Und er hat immer so ein bisschen so, ja, dann bleib doch. Ich habe das nicht ernst genommen, ne? Weil für mich war das auch so, das war einer meiner ersten Guestspots am Anfang. Und für mich ist Sticks and Stones, das ist ein Name so. Brian hat da was Großes aufgebaut. Er hat wahnsinnig gute Gäste dort. Also viele meiner, sag ich mal, Idole gehen da ein und aus zum Teil. Und ich dachte so, ach, als ob der mich da haben will, ne? Schön sich selber klein gemacht natürlich. Und dann habe ich verstanden, okay, nee, der möchte, dass ich da anfange. Und dann da habe ich das einfach nur als Chance für mich gesehen, mich weiterzuentwickeln und halt meine Karriere in eine bestimmte Richtung voranzutreiben.
In Berlin in Kauf genommen?
Ja, was ist in Kauf genommen? Ist jetzt nicht furchtbar, aber es war jetzt nicht meine Traumstadt. Aber ich meine, jetzt bin ich hier.
Wie lange? Seit 7 Monaten hast du gesagt, ne?
8 Monate. Im März. Im März bin ich hergezogen.
Wie fühlst du dich hier? Also hier mit der Stadt?
Ehrlich, ein bisschen einsam. Also es ist, wie ich schon vorher gehört hatte, Großstädte sind sehr anonym. Es ist schwierig, enge Kontakte zu knüpfen. Ich hatte das auch vor kurzem mit Kollegen, weil alle sind gefühlt in Berlin auf der Durchreise. Also keiner zieht hierher, weil er irgendwie hier sesshaft werden will, sondern gerade so in meinem Alter, man kommt hierher, macht eine Weile was und geht dann wieder. Deswegen glaube ich, tiefe Kontakte zu knüpfen ist immer ein bisschen schwieriger. Auch manchmal überfordert, weil ich habe das Gefühl, die Menschen sind sehr so ein bisschen Ellbogen raus und es wird rumgeschubst und keiner entschuldigt sich. Und ich bin eigentlich immer so, ah, ja, und lieb sein und alle immer schön höflich und Dankeschön und bitteschön. Aber ich meine, ich wusste sogar, wenn ich herziehe, vielleicht ist das für mich gar nicht so schlecht, auch ein bisschen abgehärteter zu werden. Nicht so ein Softie.
So eine harte Schule, Berlin als harte Schule.
Ja, so komisch, dass es vielleicht für manche klingt, aber ich weiß, dass ich ein sehr softer Mensch bin und dass Berlin rau ist. Und ich spüre das, also ich spüre die Rauheit von Berlin. Manche nehmen das vielleicht nicht wahr, aber für mich ist das schon immer ein Thema gewesen.
Und um nochmal Sebastians Frage zu klauen, was hast du, wie war die nochmal, wie sah dein Leben aus, bevor du Tätowiererin geworden bist?
Wie weit soll ich denn zurückgreifen?
Wie ist es, also... Ja, doch. Du kannst schon weit zurückgreifen. Alles, was damit zu tun hat, warum du dich für diesen Weg entschieden hast. Und was dich zu dem gemacht hat, was du jetzt bist?
Also grundsätzlich so weit, wie du willst. Halt, ne? Also kannst du jetzt bis zu deiner Kindheit zurückgreifen? Also,
damals. Im Mutterleib.
Wir können da anfangen. Wir haben unbegrenzt Zeit.
Ja.
Nee, was ich hatte, die Idee, sozusagen mal so gegenüberzustellen, was hast du vorher gemacht, wie warst du zufrieden in deinem Job und was ist der Unterschied zum Tätowieren, das interessiert mich jetzt aber gern auch, wie war deine Jugend, deine Kindheit oder sowas, aber wie du dich wohl...
Ich greife einfach mal vor bis zu dem Punkt, wo Tätowieren Thema für mich geworden ist,
ja,
wo das überhaupt mal relevant war. War tatsächlich schon mit 15, weil ich damals, sage ich mal, so auch so alternative Kreise reingerutscht bin. Man ist auf Konzerte gegangen, man hat Leute kennengelernt, die tätowiert sind. Und ich habe auch schon immer gezeichnet. Also ich hatte auch schon, keine Ahnung, mit 12 privaten Zeichenkurs und so Sachen. Und dann fängt man irgendwann an, sich Gedanken zu machen, okay, was werde ich mal? Schulabschluss ist irgendwann, also ich habe Abitur gemacht, sprich, was war das? 15. 3 Jahre hatte ich noch bis zum Schulabschluss. Und dann so, okay, was werde ich mal? Und dann das Interesse fürs Tätowieren war da und ja genau, kreativen Beruf wollte ich. Jetzt habe ich mich verquatscht, glaube ich. genau, und dann hatte ich mein Abitur gemacht und ich habe angefangen erstmal Kunst zu studieren, freie Kunst. Hatte aber ein bisschen Probleme mit BAföG. Also ich habe dann keins bekommen. Ich hätte elternunabhängiges BAföG gebraucht. Das hat sich dann alles super lang gezogen. Dann habe ich halt studieren wieder sein lassen und bin jobben gegangen, weil ich dachte, okay, großer Traum tätowieren, aber ich muss ja Geld verdienen. Ich muss jetzt irgendwie Miete zahlen, ich muss Geld zurücklegen. Dann habe ich bei H&M gejobbt 2 Jahre war auch viel länger als geplant, weil das tatsächlich witzig war. Ich hatte super Arbeitskollegen und es war irgendwie auch so eine Zeit, so ich bin irgendwie von daheim weggezogen und so einen Job gehabt ohne viel Verantwortung und hab das dann auch so ein bisschen genossen. Andere gehen ins Ausland, ich habe halt bei H&M gejobbt. So. Auch okay.
Ja. Ich kann sagen, bei H&M arbeiten und witzig habe ich jetzt erstmal nicht so verstanden.
Erkennt aber
die Arbeitsatmo war gut und
Team. Ja, Team war super. Ja, das war, wie gesagt, man geht halt nach Hause, man hat ja keine Aufgabe gehabt. Das war halt
du nimmst nichts mit, ne?
Nee, ich habe halt in Stuttgart in der WG gewohnt, habe gejobbt, hatte ein bisschen Kohle, konnte die zurücklegen für irgendwann tätowieren und konnte halt nebenbei letztendlich zeichnen, eine Mappe erstellen und mich halt umhören, welches Studio halt jemanden sucht. Hat, glaube ich, bestimmt 2 Jahre gedauert, weil von, nee, ich möchte niemanden haben, wir möchten keine Lehrlinge, nee, jemand, der schon tätowiert, nee, du bist nicht gut genug, alles einmal querbeet gehört. Da habe ich das halt eben so ein bisschen beiseite geschoben. Ich wollte unbedingt in einem Studio landen, wo ich, sage ich mal, auch das, was die Leute dort so produziert haben, auch gut finde. Mhm.
Bist du da eigentlich persönlich hin immer oder immer angeschrieben oder unterschiedlich?
Persönlich. Ich bin persönlich in Laden rein mit einer Mappe in der Hand. Hier, guckt ihr das mal an, nehmt ihr überhaupt Azubis? Manche haben sich auch einfach nur mit mir hingesetzt, haben gesagt, hey, nee, mach ich nicht, aber ich guck mir deine Sachen an, gebe dir Kritik. Warst was ich auch schon gut
finde. Schon tätowiert oder?
Ja, ein bisschen.
Aber jetzt ja genau nicht offensichtlich, sondern...
Nee, ja. Nee. Ich glaube, die ersten offensichtlichen, also so auf dem Unterarm, das kam tatsächlich erst, als ich tätowiert habe. Ja, und dann habe ich zufällig auf einer Party meinen Ausbilder mal kennengelernt. Das war völlig aus Versehen irgendwie. Also eine Freundin von mir getroffen, die hat ein Tattoo. Ich habe gemeint, boah, voll cool, wer hat das gemacht? Ja, der steht da drüben. Bin ich hingegangen, voll gequatscht und dann irgendwie Kontakte ausgetauscht. Und dann habe ich gesehen, dass die halt einen Azubi suchen. Also,
den haben die vorher schon gesucht?
Also nee, die haben, also ich habe dann... halt also das Studio von also erst Markus und
Grüße
an Markus und dann genau aus Inkas Paradise damals, da habe ich halt geguckt, okay, cooles Studio, was machen die so, ah okay, die suchen Azubi und habe mich halt beworben. Hat das überhaupt so viel gerade mit deiner Frage zu tun?
Alles gut.
Wir haben ja halt vorher.
Ich bin gespannt so.
Aber das ist, die haben Azubi gesucht, aber durch die Party, also das Leben hat dir das so ein bisschen
ja
zugespielt war, ist jetzt
meine Interpretation. Weil ich meine, du hast 2 Jahre oder so gesucht oder ja, ein paar Jahre.
Ich habe zudem, da habe ich gar nicht mehr effektiv gesucht, weil ich habe Studios abgeklappert und ich habe halt durchweg ein Nein bekommen. Und ich habe gejobbt bei H&M, ich war auch bei einer Bäckerei kurz. Und, das habe ich gerade ganz vergessen. Ne?
Na. Ja, damit.
Genau, es hieß, mach doch natürlich vorher eine Ausbildung. Du brauchst doch ein abgesichertes Leben und dann kannst du irgendwann tätowieren.
Wer hat das gesagt?
Für alle.
So dein Umkreis.
Umkreis, Großeltern. Mhm. Auch im Studium, wir sollten halt sagen, warum wir eine Mappe erstellen. Ich habe gesagt, ich will tätowieren und mein Dozent hat halt gesagt, ja, überleg dir das. Also ich weiß nicht, ob du davon leben kannst. Mach das doch lieber nebenbei. Und ne, Hauptberuf, was Anständiges. Ja. Und irgendwann dachte ich, ja gut, dann machst du halt eine Ausbildung, bis du halt irgendwie mal ins Tätowieren reinrutscht. Und ich habe eine Ausbildung bei IKEA angefangen.
Okay.
Als Gestalterin für visuelles Marketing.
Ja. Mhm. Wir sind fast Kollegen.
Ich wollte gerade sagen.
Traumastraße nach dran.
Ja. Und dann hatte ich einen Markus kennengelernt, genau. Und hatte mich für die Ausbildung beworben und habe dann bei IKEA, bevor ich überhaupt wirklich ein Jahr hatte, habe ich bei IKEA schon mehr oder minder das so... Mhm. abgebrochen und habe Gott sei Dank auch dann das Ja bekommen vom Inkas Paradise. Ich habe so ein bisschen alles auf diese eine Karte gelegt.
Ja.
Aber ich dachte auch, das soll irgendwie sein.
Ja.
Weil ich habe ihn dann so zufällig auf der Party getroffen und dann suchen die einen Azubi und
ja,
ich habe gerade die Ausbildung angefangen, 1 Monat. Ich war da 1 Monat in der Ausbildung und dann dachte ich, jetzt habe ich da jetzt 3 Jahre bleib, ich will das doch eh nicht machen.
Also losgelassen und dann kam es.
Ich habe es einfach alles losgelassen. Ich dachte mir, selbst wenn ich dann nicht aufgenommen werde, das bei IKEA wollte ich auch nicht.
Ja.
Ich will tätowieren. Und dann habe ich es bekommen.
Ja, klassisch nach der Theorie, also fokussieren,
ja,
irgendwie visualisieren und dann aber rechtzeitig loslassen. Und dann kommt es irgendwie, das Leben will dich überraschen,
ja,
kommt von offener Party.
Ja. Ganz ich weiß noch, wie ich den Anruf von ihm bekommen habe. Da stand ich in der WG im Hausflur und habe angefangen zu kreischen. Und er gesagt hat so, ja klar, kannst du bei uns im Studio anfangen? Ich so, oh mein Gott,
krass,
endlich.
Alter.
Und wie lange hat das gedauert? Weil es gibt ja keine wirkliche Ausbildung, ne? Keine offizielle, dreijährige. So.
Zum Glück nicht.
Ja, ich hatte sehr früh Freiheiten, muss ich sagen. Also ich habe, glaube ich, Dezember bin ich so langsam damit rein, aber da war es noch so, also da ist das Studio umgezogen. Da habe ich dann geholfen, irgendwie, weiß nicht, am Schaufenster so die Beklebung abzukratzen und so Geschichten. Und dann das erste Mal auf mir selber tätowiert habe ich schon im Februar.
Kann man das sehen?
Ja.
Wo ist es?
Das ist an meinem...
Sie steht auf und zieht jetzt ihre Socke runter.
Das sind die Blätter hier.
Ah, okay.
An meinem, was ist das? Fußgelenk.
Ja.
Ja, so Blättchen. Kleiner Shit. Zweig.
Das kann man ja so
ich seh,
für immer
der,
tragen.
Der Strumpfhose kann
da
ich
da muss man nichts covern.
Wertende Arbeit abgeben. Nee, super.
Nee, super. Nee, super. Also Sebastian,
mit Strumpfhose, super.
Dann, ja, mit Strumpfhose wirklich schön.
Es ist aber, noch schwarz.
Es ist schwer zu erkennen, dass es jetzt ein Laientätowierung ist.
Ja.
Also es ist jetzt nicht dieser krakelige Erstversuch, sondern...
Ja.
Ich habe ja auch schon daheim auf der Couch mal gescratcht, muss ich herzugeben.
Wusste es denn Ausbilder vorher, oder?
Ja. Ja, ja.
Aber der war ja sowieso jetzt sehr offen. Also jetzt,
Ja, also ich hatte so gesehen eigentlich drei Ausbilder, beziehungsweise das Studio hat drei Leuten gehört. Und ich habe allen so ein bisschen über die Schulter gucken dürfen, beziehungsweise allen im Studio. Also es hat dann noch einer mit im Studio angefangen, der hat aber schon tätowiert, Lukas. Lukas Wagner, kennt vielleicht ein paar. Gruß.
Grüße, Lukas.
Und noch ein anderer Azubi hat mit mir angefangen und genau, halt bei allen so ein bisschen zugeschaut.
Ja, so klingt das bei mir auch, dass man eigentlich nicht einem folgt, so wie jetzt vielleicht im Japanischen, sondern eigentlich so in der Gruppe sich Tipps und Tricks zuspielt. Genau.
Und hast du dann nochmal das Studio gewechselt in Stuttgart? Oder bist du von da nach Berlin?
Jein, also wir sind irgendwann umgezogen. Es war vorher ein Streetjob, dann waren wir ein Privatstudio. Dann hat sich das alles ein bisschen aufgelöst. Dann bin ich zwangsläufig in ein anderes Studio. Da habe ich von dem Studio wieder ein anderes Studio gewechselt, weil es da auch nicht gepasst hat irgendwie. Und dann bin ich nach Berlin gezogen.
Mhm.
Und hat nicht war das, wenn du das Privatstudio und Lehrling und Kundschaft bekommen, war das schwierig für dich, am Anfang Kundschaft zu bekommen?
Nee, weil ich habe tatsächlich, ich glaube, ich habe sehr früh Sinn und Zweck von Instagram verstanden. Und ich habe bevor...
Wann war das?
Ich habe 2012 einen Account erstellt.
Und da warst du schon Pionier, 2012?
Nee, aber ich habe halt angefangen, Zeichnungen hochzuladen, weil ich dachte, ich will irgendwann tätowieren und wenn das Leute jetzt schon auf dem Schirm haben, dass ich zeichne... Echt?
Ist ja krass.
Ich habe das im Voraus aufgebaut, dass ich dann, wenn ich anfange zu tätowieren, vielleicht Kunden habe.
Okay, jetzt können wir sagen, wir haben sehr lange darüber spekuliert, wie man auf 230.000 Follower kommt.
246.000?
Du hast gestern erst geguckt.
246.000. Ich habe mich aber nicht getraut, die Frage zu stellen.
Kannst
ich dachte,
fragen?
Das ist ja super Banane, weil ich will ja auch niemanden darauf reduzieren. Und es ist wahrscheinlich auch für andere spannend, das zu wissen. Ja. Also wirklich, wie erreicht man dann zu jetzt dann 246.000 Follower?
Das ist eh ein interessantes Thema, weil da Leute, das hatte ich erst vor kurzem, Leute urteilen da sehr schnell. Aber ich gehe sehr offen damit um, warum, wieso, weshalb das so alles gekommen ist. Der Account, den ich meinte von 2012, den gibt's noch, aber das ist nicht mehr mein Tätowier-Account.
Okay.
Ich habe das so gemacht, ich hatte einen Hauptaccount, ich habe da angefangen zu tätowieren, habe Sachen hochgeladen, bla bla bla, hat sich so ein bisschen aufgebaut. Und dann habe ich einen zweiten gemacht für so Privatkram. Und da war ich so ein bisschen, nennt sich Influencer heutzutage, also Selfies und Essen und hübsche Sachen und fand ich alles klasse eine Zeit lang. Und der Account ist so ein bisschen geboomt. Was mich aber genervt hat, weil da ging's, mir ging es nicht darum, dass ich als Person halt irgendwie bekannt bin, sondern ich wollte schon mit dem Tätowieren was erreichen. Und manche werfen mir das vor, lustigerweise, aber ich habe das einfach mal geswitcht. Ich habe dann angefangen, die Tattoo-Sachen auf dem Account hochzuladen, der mehr Follower hat, weil ich einfach nur dachte, wäre ja dumm, wenn ich meine Reichweite nicht nutze. Und andere sind jetzt so, oh, jetzt hat die sich das mit ihren Selfies da aufgebaut. Ja, habe ich. Aber das ist halt auch einfach nur Bauernschleue.
Ist, genau, aber es ist organisch gewachsen. Also das war ja nicht der Plan wahrscheinlich. Ne? Du hast nicht geplant, erst durch Selfies aufzubauen und dann hochzuladen. Nee. Du hast einfach irgendwann gemerkt, dass der boomt mit den Selfies und hast dann da die Tattoos hochgeladen.
Ja, aber ich habe das dann auch so offen gepostet, so hey, gut, ich lade jetzt Tattoos hoch. Wer da keinen Bock drauf hat, soll halt gehen. Habe auch... Ich weiß nicht, wie viele Tausende verloren. Also wir reden da über...
Schlagartig oder...
Ja, ja, wirklich. Also doch hat 10.000 oder so, 10.000, 15.000 entfolgt. Ich so, ja, okay, kein Problem. Die wollten halt Selfies sehen, ist ja auch okay. Es gibt ja Leute, die sind einfach nur an Personen interessiert. Sind aber viele geblieben. Und ja, wie gesagt, Instagram ist halt kostenlose Werbung. Wenn man das halt geschickt nutzt, ja, macht man sich das Leben einfacher.
Ich finde das aber auch eine schöne Vorbereitung zu sagen. Ich stelle mich erstmal als Person vor und nicht ausschließlich mit meinen Arbeiten. Und
gut, aber das hat sie so ja nicht geplant. Das finde ich auch eigentlich. Also es ist ja wirklich genau da, zu der Zeit war Instagram auch noch wirklich so spannend, dass man gucken konnte, was passiert so, ne? Und was passiert dann mit so einem Account. Also der, den du jetzt hast oder der, der so viele Follower hat, war mal der, den das du eigentlich für diese Privatsache
Privataccount, genau.
Ja.
Ja.
2012, da gab es noch keine deutschen Tätowierer, oder? War das schon?
Auf Instagram?
Auf Instagram?
Ich weiß nicht, was da auf Instagram
Wie war das, wo du da, war da die Tattoo-Szene schon so vorhanden?
Da war ich ja noch gar nicht drin.
Ah, okay.
Da habe ich ja noch gar nicht tätowiert. Ich habe halt gezeichnet und hatte halt den Traum, mal irgendwann zu tätowieren.
Hattest du, war das auch, wo du YouTube gemacht hast dann an dem?
Nee.
Es war später oder eher?
YouTube, da habe ich schon tätowiert.
Ah, okay.
Ja.
Was hast du bei YouTube gemacht und gezeigt?
Ach, boah. Teils so Vlogs. Also ich bin mal nach Japan gereist, da habe ich so ein bisschen gefilmt.
Handtätowierung, das hast du echt gesehen, ne? Die Videos. Das war auch eine Folge, die die Hand tätowieren lassen hast?
Ah, ja, 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 stimmt. Da bin ich nach Barcelona, habe mir die Hand tätowieren lassen. Make-up-Kram, Haare, Beauty.
Ach, echt so?
Ja, tatsächlich, okay. Ja. Ich war auch mal so jemand. Ja, mal weitaus mehr aufs Äußerliche bezogen.
Krass.
Ja.
Aber hast du jetzt nicht gelöscht? Also das, da war es da vorhin schon, da stehst du irgendwie dazu.
War ich ja auch.
Ja.
Ja, das aber war ich als
Mensch. Du kannst auch einfach sagen, okay, ich bin jetzt Tätowierer, ich lösche den ganzen Kram, damit es irgendwie kein Gerede gibt.
Habe ich überlegt. Da gab es auch schon wieder so Sachen, dass dann irgendwie darüber geurteilt wurde und überleg dir doch, wie du rüberkommst und das ist nicht gut, wenn du das machst, dann machst du dich selber irgendwie lächerlich und wirst auch nicht anerkannt als echte Tätowiererin. Aber ich habe immer gedacht, weiß nicht, am Ende vom Tag, ich werde das machen, was ich machen will. Also am Ende vom Tag muss ich ja glücklich mit meinen Entscheidungen mir selber sein und es nicht allen anderen recht machen. Mhm. Man kann es nicht allen anderen recht machen.
Ja, genau. Ne?
Geht nicht.
Ich komme ja so aus der traditionellen Arbeitswelt.
Ja.
Und habe jetzt schon viele Diskussionen mit Tätowierern, mit Männlichen vor allen Dingen geführt, ob das Thema Frauen in der Tattoo-Branche ein Thema ist.
Mhm.
Alle deine männlichen Kollegen, die ich kenne, haben es bestritten, dass das Quatsch ist. Gerade die Tattoo-Szene ist sehr, sehr tolerant. Es gibt dieses Frauensein oder Nichtsein überhaupt nicht. Andererseits kenne ich auch Gespräche über dieses, ja, dieses Tätowieren, aber irgendwie ist sie auch so Tattoo-Model, wie sie auch nicht. Mhm. So, ne? Das ist auch so despektierlich formuliert irgendwie. So, oder die nutzt den Ruhm als Tattoo-Model, weil damit die als Tätowiererin es dann gut wird oder so. Also irgendwie, und dann hatte ich so das Gefühl, ja gut, da gibt's schon auch ein Thema irgendwie so.
Ja.
Deswegen wollte ich dich fragen, wie du das siehst und ob das, genau, oder ob es wirklich diese tolerante Szene ist, in der das überhaupt nicht so stattfindet wie zum Beispiel in meiner Arbeitswelt.
Überhaupt nicht, würde ich nicht sagen. Ich denke, es gibt viele Leute, die tolerant sind und viel Verständnis haben für das Thema und viel Feingefühl und da wirklich nicht so urteilen, aber ich denke, die Tattoo-Szene ist so wie jeder andere Bereich einfach davon betroffen, dass Frauen meistens mehr damit zu kämpfen haben, auf ihr Äußeres irgendwie runterreduziert zu werden als Männer. Also sei es Aussagen wie, die ist hübsch, die kann nicht gut sein in dem, was sie macht, oder man darf halt nicht hübsch sein sozusagen.
Mhm.
Und gut sein. Oder es ist so ein, ja, nur durch ihr Aussehen ist sie jetzt irgendwie bekannt. Also es ist immer dieser Aspekt von, wie sieht die Tätowiererin aus? Und ich habe auch mal, ich glaube, wenn man einen Stand machen würde, also männlicher Tätowierer, weiblicher Tätowierer nebeneinander, beide machen gleich gute Arbeiten, ähnlicher Stil. Sie sitzt aber da kurzer Rock und Ausschnitt. Und bei ihm, egal was er anhat, es wäre einfach nur so, ah, okay, guter Tätowierer. Und bei ihr, man würde erstmal gucken, boah, was hat denn die an? Muss die jetzt irgendwie hier, ne, was zeigen, damit man denkt, dass die gut ist? Oder fällt die jetzt nur damit auf? Und dann gucken wir auf die Arbeiten, ah, nee, die ist ja gut.
Mhm.
Also das wäre Thema. Vielleicht nicht von allen Menschen, aber viele Leute würden das zu einem Thema machen, auf jeden Fall.
Hast du auf Kundenseiten auch solche Sachen? Das kommt man zu dir zum Flirten, sucht man sich bewusst dann doch eine hübsche Tätowiererin, einfach weil die auch irgendwie geil ist, keine Ahnung.
Tatsächlich hatte ich noch keine solchen Erlebnisse, aber ich habe schon so Sachen gehört wie, ja, bestimmt hat die männliche Kunden, die sie dann toll finden und da müssen wir aufpassen, dann werden wir überrannt mit irgendwelchen Männern im Laden und so.
Naja.
Habe ich aber gar nicht, erstaunlicherweise, okay. Also nie.
Mhm. Sind mehr Frauen bei dir, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Als Kundinnen?
Ja.
Okay, aber das kann auch ein Motiv.
Liegt, glaube ich, am Stil.
An dem sehr floralen und so.
Ja.
Selektierst du hart, dass du sagst, okay, lieber Frauen, und, oder wird es chronologisch abgearbeitet? Wer kommt? Wie ist das Auswahlverfahren bei dir?
Ich gucke einfach nach Motiv, Stelle, kann ich was damit anfangen, fällt mir was Gutes dazu ein. Genau, also völlig unabhängig von Mann oder Frau. Mhm. Obwohl ich zum Beispiel, ich hatte vor kurzem einen Mann, der wollte dann was Florales über den Unterarm und die Hand. Und ich habe mich einfach darüber gefreut, auch dass ein Mann auf mich zukommt und etwas Florales als erstes Tattoo auf dem Unterarm offensichtlich haben möchte. Mhm. Weil das, glaube ich, auch immer ein sehr schwieriges Thema ist, für Männer irgendwie weibliche Motive sich tätowieren zu lassen. Weil Blumen haben ja diese, ja, werden ja als weiblich irgendwie interpretiert. Aber ich denke, das ist eigentlich was Geschlechtsloses so.
Finde ich auch.
Ja.
Aber du hast dich auch nur zu einer Sonnenblume durchgerungen, ne? Nee, eine Margarite.
Ja, naja, ich hatte schon ein bisschen Problematik, dass ich am Anfang Mohn, also sehr herbe Pflanzen genommen habe. Margariten, Disteln, genau. Und jetzt schon die erste Rose musste dann auch traditional sein, weil das schon irgendwie so, wow, Rose, realistisch, wäre mir tatsächlich zu feminin gewesen. Also ich habe das zum Beispiel bei dem Engel, den ich mir vom Unterarm tätowieren lassen, das war schon für mich eine Herausforderung mit toten Schädeln und Teufeln gestartet. Und jetzt als Mann auf dem Unterarm, ein Engel war schon so, damit zeige ich irgendwie sowas Feminines. Und war damit so, jetzt noch, war nicht so gut angesehen. So. Ich kann mir vorstellen, so eine realistische oder neotraditionelle Blüte, schon jetzt nicht so männlich.
Der hat 5-6 Blüten, die zart nach vorne auf seine Hand hin auslaufen. Ja. Und er war mit seiner Freundin im Studio.
Mhm. Ist ein richtiger Mann auch so? Also was heißt richtiger Mann? Schwer, also sehr...
Oh Gott, richtig.
Ja, ja, ja.
Richtiger Mann.
Wollte ich dir gerade erklären, was so ein richtiger Mann ist. Ein Stereotyp von Mann, also praktisch männliche Klamotten oder...
Stier.
Ja, so ein Testosteronklumpen oder ganz soft.
Das war ein Typ, der einfach, also völlig normal, also wirklich einfach T-Shirt, Jeans, ganz normal angezogen, nichts Extravagantes, nichts ausgefallen. Auf der Straße wäre es wahrscheinlich einfach so, okay, einfach ein stinknormaler Typ so. Gar nichts Krasses, Außergewöhnliches. Mhm. Ja.
Aber schon eher die Ausnahme. Frauen.
Super die Ausnahmen, was ich interessant finde. Und ich fand es auch interessant, dass ich mir kurz darüber Gedanken gemacht habe, so, boah, krass, ein Mann möchte Blumen auf dem
Unterarm. Das wollte ich gerade fragen, ja.
Ja, und ich habe mich gefreut. Ich fand das toll. Aber ich habe auch dann angefangen, im Kopf so Stereotypen durchzugehen und so nachzudenken, was ist das wohl für ein Typ? Wie sieht der wohl aus? Und habe auch so ein Bild im Kopf gehabt. Habe auch versucht, dann in so einer Schublade irgendwie zu denken. Da kam er rein mit seiner Freundin, ein stinknormaler Typ. Irgendwie... Also gar nichts, was ich mir vorgestellt hatte, hätte darauf gepasst, sag ich mal.
Kein Klischee, ja.
Ich gar kein Klischee.
Soll ich jetzt auch hinaus? Ist es nur Klischee oder nicht? Mhm. Aber es ist irgendwas in der Mitte und das ist wahrscheinlich das Gesunde.
Ich wollte noch einmal auf Berlin kurz zurückkommen, weil ich die Frage vorhin im Kopf habe. Ja, die Frage im Kopf habe, dann kannst du auch hier noch ein bisschen nachgucken. Und zwar, ob das, was du gedacht hast, was Berlin mit dir macht oder was Berlin jetzt ist oder wie du in Berlin sein wirst, eingetreten ist.
Ich weiß gar nicht so recht, was ich gedacht habe vorher. Ich wusste nur, dass ich das machen muss. Das war das Einzige, was ich gedacht habe. Ich dachte, das ist jetzt einfach der Schritt, den ich tun muss. Es hat einen Grund, warum ich gefragt wurde. Und ich gehe diesen Schritt jetzt. Aber es ist gut. Also es ist auf jeden Fall, es hat mich in meiner Entwicklung auch weitergebracht. Und im Studio könnte es nicht besser sein, muss ich sagen. Also ich liebe unser Team, ich liebe das neue Studio, wir sind ja gerade frisch umgezogen. Und
wo seid ihr jetzt?
Immer noch in Neukölln, weil es ist ein Privatstudio, aber wir haben vorne jetzt ein Café, das macht jetzt im November, also jetzt auf.
Ihr seid die mit dem Café?
Wir sind die mit
dem Café. Das habe ich gehört, irgendwer hat doch das zu mir gesagt.
Asbury Park Coffee.
Ah, okay. Mhm. Niemand hat mir erzählt.
Fühlt euch eingeladen, kommt auf einen Kaffee vorbei.
Das machen wir jetzt.
Wie ist das Konzept? Der Empfangsbereich ist das Café und genau. Der tätowieren will, kann sich da...
Also es ist trotzdem mit Termin, es ist auch ein Privatstudio, man kann nicht reinlaufen einfach. Es ist auch getrennt räumlich voneinander, natürlich. Aber ja, man kann vorne rein, man kann Kaffee trinken, wir werden wahrscheinlich auch Prints von uns verkaufen und Pins und T-Shirts und was auch immer. Und ist auch Wartebereich für Kunden und Begleitung. Und dann kann man halt durch eine große Metalltür durch nach hinten ins Studio durchlaufen.
Aber es können auch ganz normal Leute ihren Kaffee to go morgens da holen.
Das ist einmal Kaffee. Genau. Kannst dich auch reinsetzen, ja. Kannst dann Kaffee trinken und vielleicht auch gar nicht wissen, dass da ein Tattoo-Studio ist. Und dann merken so, ach, da hinten geht's ja noch ab. Und dann
cool.
Vielleicht auch gar nicht interessiert dran sein. Auch
und okay. Betreibt ihr das selber oder betreibt das jemand für euch?
Das macht die Freundin von Brian.
Ach krass, ja. Schön.
Genau.
Da gehen wir vorbei. Sebastian geht ja nicht so in weltliche
Locations. Wir haben auch nicht Locations. Nur Kaffees, wir haben auch wahrscheinlich Smoothies und Essen.
Mhm. Das könnte eine Experience sein für uns, Sebastian.
Ich bin jetzt schon aufgeregt.
Ja.
Wenn du mich mitnimmst.
Das habe ich mir schon
gedacht. Raus aus der Komfortzone.
Ich habe auch schon mal gesagt,
nach Neukölln.
Genau, ich habe auch schon mal gesagt, ich komme vorbei, aber ich glaube auch mit der Einschränkung, das ist wahrscheinlich auch nur ein Satz bei mir. Ja. Aber dank dir mache ich ja Sachen.
Werden wir das tun? Um, ne? Apropos vorbeikommen. Wie habt ihr euch beide kennengelernt?
Ich wollte jetzt eigentlich
eine
bessere Überleitung. Ich wollte jetzt fragen, wie empfängst du deine Kunden? Das hätte mich jetzt interessiert.
Aber das ist doch gut. Wir fragen erst, weil ich das ja noch nicht kenne, die Geschichte, wie ihr euch kennengelernt habt. Das ist doch super. Ich möchte trotzdem noch Ihre Erzählung darüber.
Danach stelle ich meine Frage.
Und danach stellst du deine Frage.
Wie haben wir uns kennengelernt? Aachen, dieses Jahr auf der Messe. Und ich kannte schon Sebastians Arbeiten. Und war auch interessiert, sag ich mal, an der Person, so wegen dem ganzen mit Tarot und die Ansichten und so weiter, hab mir das immer durchgelesen und dachte mir schon, ja, okay, da könnte bestimmt ein spannendes Gespräch irgendwie entstehen. Aber ich bin ein schüchterner Mensch. Ich habe ihn nicht angesprochen. Aber Sebastian hat mich angesprochen, da war ich sehr froh drum.
Ich dachte, wir sind aufeinander zugekommen.
Aber du hast mich so kurz angeguckt und du bist dann aufgestanden. Da war ich so, okay, jetzt können wir miteinander reden, aber ich glaube, ich wäre nicht selber hingegangen.
Ach, du wärst abgedreht?
Ja, einfach nur aus Angst. Ja, ich wäre so, Gott, was soll ich denn sagen? So, ja, hi, coole Sachen. Danke.
Und was hast du dann am Ende gesagt? Als erstes?
Ich weiß nur, dass du hergekommen bist und irgendwie meintest so, dass du, glaube ich, meine Sachen kennst. Dann habe ich auch gesagt so, ja. Ich kenne eins auch. Und dann sind wir irgendwie in ein Gespräch dann halt reingerutscht. So, ja.
Ich glaube, ich habe dich bei Friedrich gesehen, dann schon in dem, schon, alles klar, da hinten, interessant. Und irgendwie bis ich da mal rankomme und dann sind wir auch dann dazugekommen.
Ja. Okay. Ja, ich bin so zu Ronja an den Stand geschlichen, du saßt so an der Seite und dann so Augenkontakt und so, okay, wenn, dann müssen wir jetzt miteinander reden.
Wir haben ziemlich lange miteinander geredet. Das war ganz spannend.
Bestimmt zwei Stunden, glaube ich.
Ja.
Ach so.
Ja.
Dass man auf der Messe normalerweise diesen Smalltalk macht. Nette Arbeiten, ja, deine auch und bla.
Schön.
Und dann ist die Atmo so, weiß ich nicht, die Atmosphäre ist eher so Durchlauf. Vielleicht bei der Party oder so, Aftershow-Party kommt man dann eher so, aber auf der Messe ist eher so.
Ja, cool, dass wir jetzt mal gequatscht haben.
Ja, so. Weil entweder normalerweise hättest du wahrscheinlich mehr arbeiten müssen und ich auch, aber ich war nicht zum Tätowieren da, du warst einen Tag zum Tätowieren da.
Genau.
Deswegen habe ich eigentlich klassisches Messeverhalten. Man rennt rum und lernt sich kennen. So. Ja. Und dann haben wir da abgehangen. Ist ja meistens auch langweilig. Du hast ja die Messe dann irgendwann durch, hast dann mit allen, die du kennst, geredet und dann, was machst du denn jetzt? Den Raum haben wir da gefüllt.
Ich habe nur eine Nachricht dann von dir bekommen, einen Tag später. Ey, ich habe unseren ersten oder einen zweiten Gast. Kenne ich nicht, aber habe ich gerade kennengelernt.
So. Ja.
Und dann habe ich gestalkt erstmal. Ich kannte ein paar Sachen so von dir, aber jetzt nicht mehr namentlich so. Und dann so 230.000 Follower.
Die Schublade ging schon offen.
Auf Schublade auf.
Was für eine.
Und dann habe ich so, ja, nein, das ist ja, man muss ja auch mal ehrlich sagen, wie das, ne, genau. Man guckt auf so ein Profil. Du hast tatsächlich jetzt, finde ich, also auch auf den ersten Fotos sind deine Arbeiten drauf, vor allen Dingen.
Mhm.
Man scrollt dann ein bisschen weiter und dann kommen natürlich immer vereinzelt auch Fotos von dir oder so.
Kommt ja auch
gut. Und es liegt einem, genau, aber nein, das ist ja auch wirklich so und es liegt einem so nahe, auch als Frau natürlich zu denken, ach so, deswegen. Ja, die sieht ja auch wirklich super hübsch aus. So. Oh Gott sei Dank, das ist jetzt nicht wegen nur ihren Arbeiten oder sowas, sondern weil die, ne? Und ich glaube, das ist auch für viele, es gibt ja, also ich glaube eher Männer, die nicht viel von sich zeigen, sondern dann wirklich nur stoisch die Arbeiten zeigen. Daniel Gensch hat ja auch nur, ne, seine Arbeiten auf seinem Profil und du auch, genau.
Also aber auch bewusst zu sagen, die Arbeit steht im Vordergrund.
Und das habe ich überlegt, genau. So, und die sich dann aber natürlich aufregen, sind halt auch die es auch selber nicht machen, ne? Und die dann, genau, nichts von sich zeigen, damit man bloß nicht auf die Idee kommen könnte, die könnten, weil Beauty oder weil interessanter Typ oder irgendwie so viel Follower generiert haben. Genau. Und so richtig natürlich kann man es dann am Ende nicht mehr differenzieren, ob es wegen deinen letzten 5 Selfies am Ende so ist, ne? Oder wegen den 20 Blumen und so dazwischen, ja, und Ornamenten. Genau. Aber es ist ja auch eigentlich wurscht, weil auf jeden Fall bist du schon nach 2 Stunden nicht das, was man denkt.
So, was du bist. Ich bin,
das habe ich, glaube ich, ganz oft, ja, aber tatsächlich. Ja?
Weil das war dann nämlich auch so das Erste, wo ich, ja, ich hatte ebenfalls dieses Vorurteil, dass ich mir, aber trotzdem ist es irgendwie interessant und ich, ja, habe auch keinen Bock auf dieses Vorurteil reinzugehen. Das, voll, ist ja so ein Nachgelaber. Und außerdem interessiert mich das, ja, wie ist so jemand? Also, mhm, entspricht dir das? Mhm. Und das war so dieser, ich glaube, es kommt eigentlich auch her, dass ich mich auch mit der Sache beschäftige, Präsentation. Früher war immer der Meinung, ich muss einfach gute Arbeit leisten. Wer ich bin oder wie ich mich präsentiere, ist egal. Und ich merke jetzt, dass man sich ja nicht von dem Fachmann tätowieren lässt, sondern auch von den Menschen.
Ja.
Und dass es durchaus Sinn macht oder fair ist, sich, sage ich mal, seinem Gegenüber zu zeigen, mit Gesicht, ja, deswegen auch mit Körper.
Ich glaube, viele wollen sich ja auch irgendwo zu einem gewissen Grad vielleicht... Das war jetzt laut.
Ein schönes Geräusch war.
Wir sind wieder in diesem, wie heißt das?
ASMR. Ach, schöne Geräusch. Schöne Geräusche.
Ich glaube ja auch.
Dass viele sich gerne mit ihrem Tätowierer identifizieren, sei es ähnliche Glaubensrichtungen, ja, zum Beispiel auch vegan oder so Sachen. Deswegen ist es auch gut, glaube ich, Dinge von sich preiszugeben.
Weil, auf jeden Fall. Ja. Du hast ja praktisch, wenn du einen eigenen Stil hast, habe ich auch festgestellt, bist ja nicht ein Dienstleister, der jedes Bild macht, sondern es wiedererkennbar. Das heißt, ja, die Leute rennen eigentlich mit deinem Namen rum. Und wenn da so Diskrepanzen sind, ja, zwischen Lebensstil oder Einstellung, deswegen finde ich dieses im Netz öffnen schon eigentlich auch fair. Damit die Leute dann nicht nach dem Tattoo-Termin, ja, mitbekommen, oh fuck, wer war denn der?
Aber das mache ich ja eigentlich nicht so sehr, muss ich sagen. Deswegen kriegt man von mir ja nicht so den Eindruck, wie ich, glaube ich, dann bin eigentlich. Weil ich halte das doch alles sehr oberflächlich auf Instagram.
Stimmt.
Das Ding ist ja auch, muss man ja auch sagen, wenn man sich da, glaube ich, selbst nochmal reflektiert, die Leute, die dann wiederum da sehr outgoing sind, vor allen Dingen Frauen und mit irgendeiner Erfahrung, schlechter Erfahrung oder sowas, nach außen gehen, ne, und irgendwie das posten oder unter den Beiträgen thematisieren, dann ist ja auch wieder so, dass man, jetzt sieht man es nicht am Mikro, wie ich zurückschrecke, aber, ne, dass man so zurückschreckt und denkt, boah, weiß ich nicht. Also, glaube ich vielleicht sogar gar nicht, dass die vergewaltigt wurde. Weil wie kann man das auf Instagram so konkret unter einem Foto oder so schreiben? Also dann findet man es auch wieder weird, weil man es auch nicht kennt. Ne? Und weil, also irgendwie ist es so eine Balance dazwischen. So ein bisschen von sich was preiszugeben, aber vielleicht auch andere bestimmte Informationen, die anderen zu schützen.
Ich glaube, vielleicht ist es einfach als Konsument wichtig. Also ich glaube nicht mal, dass wir selber, also wie gebe ich mich im Internet preis, wichtig ist, dass ich mir darüber Gedanken machen muss. Ich mache es einmal, wie ich das möchte, ja, so wie jeder andere. Sondern als Instagram-Nutzer, wo ich jeden Tag andere Menschen sehe, vielleicht ab und zu mal die Bewertung ein bisschen runterzuschrauben, einfach mal wieder zu checken, das ist Instagram. Mhm. Das sind Fotos im Internet. Wir sehen einen Funken, einen Bruchteil von der Person und von dem Leben und auch nur die Sachen, die wir sehen sollen. Da, wir sehen nicht wirklich, was abgeht. Wir sehen wieder, wie die Person morgens aufwacht, was sie den Tag über macht, was sie denkt, welche Ängste sie hat. Ob, keine Ahnung, auch diese perfekt dargestellten Beziehungen. Wir sehen keinen einzigen Streit, weil das halt nicht wirklich auf Instagram kommuniziert wird, was ja auch okay ist. Aber dann sollten wir das wirklich auch als das betrachten, was es halt ist. Es ist halt die Internetwelt. So, das hat nichts mit der Realität zu tun.
Mhm. Was sind deine Ängste?
Meine Ängste?
Mhm. Weil du es gerade aufgezählt hast.
Ich habe eine Phobie tatsächlich. Nennt sich Emetophobie. Das ist... Angst vorm Erbrechen.
Ah.
Also meine Triggerpunkte sind nicht nur, dass ich Angst habe, selber zu erbrechen, sondern auch, dass andere irgendwie erbrechen. Oder ja, das Sehen, Hören, Riechen, was auch immer.
Also auch im Film oder irgendwie beschrieben?
War früher sehr extrem. Also beschrieben, Film und so weiter. Also ich hatte Probleme zum Teil, sag ich mal, samstagabends aus dem Haus zu gehen. Oder
ich würde sagen, wenn du jetzt im Partyleben unterwegs bist, dann
sehr sicher. War ich nicht wirklich viel.
Also, aber schon deswegen wegen dem Grund oder eigentlich, weil du auch sowieso keinen Bock hast? Doch?
Auch mit, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht Bock drauf hätte, wenn das nicht... Also jetzt mittlerweile habe ich wirklich keinen Bock mehr, weil ich mir denke, so, ich kann mit meiner Zeit Besseres anfangen, weil ich einfach nicht so die Partymaus bin. Aber damals war bestimmt auch Mitgrund. Also ich bin schon feiern gegangen, aber das war schon immer so ein Faktor. Und wenn wir noch weiter zurückgehen... Ich hatte das Thema mit einer Kundin vor kurzem, interessanterweise. Das ist so ein Ding, wir haben gesagt, so, weil sie hat über eine Angst von sich gesprochen, da gehe ich jetzt nicht so drauf ein, aber ich habe über meine Angst sehr offen erzählt. Dann haben wir gesagt, wenn wir morgens zur Arbeit laufen, denken wir immer, oh Gott, das Leben von den anderen ist ja immer so einfach. Die können da jetzt einfach zur Arbeit laufen und die können an zum Beispiel einem Kotzefleck vorbeilaufen, denken sich nichts und ich laufe dran vorbei und fühle Panik. Aber vielleicht guckt mich jemand anders an, denkt sich so, oh, die geht da mutig zur Arbeit und macht nichts und ich habe aber, keine Ahnung, Schwierigkeiten, überhaupt das Haus zu verlassen. Aber wir sehen das ja nicht. Mhm. Also ich sag mal, ein gebrochener Arm ist offensichtlich. Aber alles, was wir in uns tragen, diese ganzen psychischen Probleme und Ängste und so weiter, das sieht man halt nicht. Und wir vergessen immer, dass andere genauso davon betroffen sind. Und ich glaube, man denkt halt schnell, dass bei allen anderen das Leben halt so schön einfach ist. Aber ich habe zum Beispiel jetzt in der Jugend, ich hatte durch die Phobie halt Waschzwänge. Ich habe mir 30, 40 Mal am Tag die Hände gewaschen, bis die Knöchel geblutet haben. Ich habe mein Essen nicht berühren können. Meine Gabel musste mit den Zinken nach oben liegen. Das hat so weit gereicht. Also da, jeder Funken, jedes Ding, was irgendwie in Verbindung kommen konnte mit ich esse das dann, das berührt meinen Mund, musste überdacht werden. So. Und es hat mich halt massiv in meinem Leben eingeschränkt irgendwann.
Aber das hast du nicht mehr? Weil du dir vorhin die Hände gleich gewaschen hast vorm Essen.
Ja, das ist tatsächlich auch noch davon. Ich kann nicht essen, wenn ich mir nicht die Hände wasche.
Ja.
Aber das ist noch so ein Funken, der ist halt über. So.
Boah, das ist ja so ein gesundes Maß.
Ja.
Ja, ist mir aufgefallen, weil ich wirklich das absolute Gegenteil davon bin. Also
ich habe es auf so ein Maß runter reduziert, mit dem ich leben kann, sage ich mal. Wo ich mich
nicht im Alltag... Und wo es gesellschaftlich auch quasi...
Genau.
Ich kann da wundern.
Wo ich mich im Alltag nicht krass eingeschränkt dadurch fühle oder so. Genau.
Ist ja von dem, was du arbeitest, ja eigentlich was ganz positiv. Also so ein Hygiene... Aspekt sozusagen zu haben oder da besonders drauf zu schauen.
Ja.
Das ist
ja
eigentlich in dem Fall spielt es einfach in die Karten.
Ja. So, arbeiten,
da sehr ordentlich zu sein, genau. Ja, das stimmt.
Alles krass, ich habe auch erst gedacht, aha, erbrechend, also war jetzt erstmal so ein Unverständnis. Mhm. Und dann habe ich überlegt, oh, ich habe übelst Schiss vor Schlangen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich auf Schlangen treffe, ist nicht so hoch.
Ich liebe Schlangen. Das ist auch nicht Unverständnis.
Ja.
Genau, und dann so, aber letztens ist mir einer da über den Weg gelaufen und ich habe wirklich richtige Schweißausbrüche bekommen und habe mich dann überwinden, die war, weiß ich nicht, 15 cm lang, ne? Also und einen Meter weg, es war jetzt echt nicht viel und bin dann näher gekommen und habe gemerkt, Alter, was das auslöst und bei Franzi war es genauso, sie hat danach auch direkt angefangen zu weinen und jetzt, dann ist ja, es ist ja vielleicht, gut, es ist kein gefährliches Tier, aber es wird, aber wenn ich mir vorstelle, du hast diese Problematiken mit einer Sache, diese Unverständnis von anderen Leuten, ist ja da sicherlich höher als von einer Schlange oder von einer Spinne oder sowas, ist ja eigentlich noch dramatischer, als wenn du sagst, ich habe Angst vor Willen, etwas...
Höhenangst.
Ja, das ist so genau, so anerkannt.
Ist lebensgefährlich, ist gut.
Normale Reaktion ist auch tatsächlich, finde ich, auch eklig.
Ah, okay.
Das sagen so viele und das ist
so... Wie fühlt sich dabei? Ist das dann so ein Runterspielen oder...
Nee, das ist so, da denke ich mir so, okay, du hast jetzt halt nicht weitergedacht. Mhm. Also das ist, dieser Aspekt von eine Angst wurde gar nicht mit eingebunden, sondern das ist nur so ein, finde ich auch ganz eklig. Das ist so, ja, ein bisschen Empathie jetzt an dem Punkt, okay, was ist eine Phobie? Ich verstehe es, wenn jemand nie mit einer Phobie zu tun hatte und keine starken Ängste empfindet. Und das klingt auch erstmal komisch. Das ist halt so, Emetophobie, Angst vom Kotzen, verstehe ich nicht. Aber... Ja, wenn ich so ein bisschen mehr darüber erzähle, ich glaube, viele können dann vielleicht ein bisschen mehr damit auch anfangen und das nachvollziehen. Das ist eine irrationale Angst, das weiß ich auch selber. Das macht es natürlich schwieriger, weil man denkt sich, während man Angst hat, so, ja, das macht keinen Sinn. Also ich weiß ja, dass mir nichts... Es ist ja eine Schutzfunktion vom Körper, sich zu übergeben.
Ja.
Aber in mir löst das halt absolute Panik aus. Also so absolut tiefgehende Angst irgendwie, kann man nicht erklären.
Also, kann man behandeln?
Ich war in Hypnose und das hat geholfen. Also ich kann seitdem, kann ich Geschichten drüber hören, ich kann es in Filmen angucken. Ich finde es nicht schlimm, wenn ich es auf der Straße sehe. Ich weiß nicht, ob ich mich selber übergeben könnte.
Mhm.
Glaube nicht. Also
du vermeidest, könnte. Du versuchst es auch zu vermeiden, auf dass jeden Fall. Nichts passiert, weswegen du kotzen müsstest.
Ich habe jetzt in meiner Tasche Tabletten dabei, die das verhindern würden.
Krass.
Ich habe die immer bei mir.
Ja.
Einfach nur, falls es sein könnte, dass mir schlecht wird, dann kann ich die nehmen.
Abgefahren. Ja. Das habe ich noch nie gehört. Aber ich kann.
Genau. Emetophobie, kann man googeln. Da gibt es sogar Listen im Internet, wo Filme aufgelistet werden, wo Szenen vorkommen.
Ach krass,
okay. Ja, weil das Triggerpunkte sind für Leute mit der Phobie.
Ich habe mal, wo ich drauf komme, musste zweimal aus dem Kino. Also ich habe eigentlich immer gedacht, ich habe so eine Blutphobie.
Mhm.
Und Sebastian hat auch mehrmals beim Tätowieren ist er auch da voll reingetreten. Einmal, als er sagte, du blutest wie ein Schwein gerade. Da war vorbei. Oh, da habe ich nur noch mit einer Panikattacke und dem Schmerz vom Tätowieren gleichzeitig gekämpft. Ja, das war furchtbar. Aber da kannten wir uns noch nicht. Naja, mir wird heiß und kalt, so im Gesicht, dieses Heiß-Kalt-Gefühl. Mein Blutdruck senkt sich sofort. Mir schlafen die Füße und die Zehen ein und die Hände.
Mhm.
Irgendwann muss ich so krampfen und dann krampfen so meine Hände und dann fängt an, mein Zwerchfell zu vibrieren. So ist bei mir eine Panikattacke.
Mhm.
Ja. Wie sieht das bei dir aus? Kannst du das beschreiben oder ist das schon jetzt so lange her, weil du es vermeidest?
Ich habe ja auch wegen anderen Sachen mal Panikattacken bekommen. Schwindel. Dann, dass die Gedanken extrem drum kreisen. Also ich kann mich auf gar nichts anderes konzentrieren. Der Gedanke geht nur noch dahin. Auch so kalt, Schweiß, schwitzige Hände, Unruhe ganz starke. Ja, ein bisschen unkonzentriert auch. Wie gesagt, wahrscheinlich auch, weil die Gedanken dann halt so im Kreis gehen. Und ja, starkes Unwohlsein, sehr starkes.
Es ist ja... Sebastian, ich weiß, du hast voll die Frage die ganze Zeit.
Komm. Stell mir eine Frage.
Du hast ja diese Frage.
Ich habe gerade überlegt, aber das will ich ja jetzt gar nicht mehr rein. Ich finde jetzt aber Angst ein schönes Thema.
Deswegen wollte ich mit Angst weitermachen.
Ja, ich finde Angst
schön. Aber du wolltest was fragen.
Angst beim Tätowieren ist ja auch eine große Frage. Also jetzt nicht tätowiert zu werden, das wäre jetzt okay, du wirst verletzt, sondern Angst, Fehler zu machen, das würde mich interessieren.
Mhm.
Hast du Angst, Fehler zu machen? Wie gehst du mit Fehler beim Tätowieren um? Wie fühlst du dich dabei?
Nee, ich raschel einfach. Nee, ich raschel.
Wir rascheln alle.
Jeder kriegt nochmal Schokolade.
Ich hab noch.
Das ist die Idee.
Angst, Fehler zu machen. Wer hat das nicht erstmal?
Also ich hab's.
Ja.
Und deswegen ist jetzt die Frage halt auch dieses, wie wahrscheinlich haben das alle, aber einfach mal zu hören, wie sich das bei dir auswirkt, wie gehst du damit um, das ist das, was mich interessiert.
Am Anfang war es ganz krass. Also wo ich angefangen habe zu tätowieren, weil ich krieg... wenn ich super nervös bin, ich gucke mal, ob ich das jetzt habe, dann kriege ich eigentlich immer Ausschlag im Dekolleté, ein bisschen.
Am Schlüsselbein hast du ein bisschen
rot. Ja. Das ist so ein Nervositätsausschlag. Rote Flecken überall. Das hatte ich früher in der Schule ganz schlimm bei Vorträgen.
Mhm.
Ich glaube, die ersten paar Monate beim Tätowieren sah ich aus wie ein Hummer.
Nur hier oder im Gesicht auch oder was?
Wenn es ganz schlimm ist, geht es über den Rücken, Gesicht, also einfach überall rote Flecken und es wird ganz heiß. Ich glaube, ich sah aus wie ein Hummer die ersten paar Monate. Kein Wort gesprochen beim Tätowieren. Also wirklich krebsrot. Ich dachte, oh Gott, ich tätowiere jemanden, das ist für immer. Klar, irgendwann hat es ein bisschen nachgelassen. Ich konnte mit den Leuten auch quatschen. Aber ich meine, ich gucke meine Arbeiten wahrscheinlich wie jeder von uns als der größte Kritiker an und zoome danach, also im Nachhinein noch rein und denke mir so, Gott, die Linie. Lade ich das hoch, dann sehen das Menschen. Dann denken die sich so, um Gottes Willen, wie schlecht ist die denn? Ja, dann denke ich mir, ja gut, das ist meine reale Leistung, die lade ich hoch. Ich habe auch vor kurzem ein Foto hochgeladen mit einem teils abgehaltenen Chestpiece. Und teils habe ich was Neues dazu gemacht. Und da sind die Lines nicht hundertprozentig super sauber. Aber das Ding ist auch schon ein Jahr alt. Und so heilen die Sachen halt auf ihr. Also sie hat noch ein paar andere Tattoos und Tattoos sind manchmal einfach nicht perfekt. Und ich habe das trotzdem hochgeladen mit Close-Up von dem Bereich.
Mhm.
Und da haben Leute drunter geschrieben, gutes Design, aber scheiß Lines.
Wirklich?
Ja, so schlechte Lines und so. Und ich dachte mir so, nee, das ist halt die Realität. So sieht halt meine Arbeit aus. An dem Punkt bin ich. So tätowiere ich. Ich gebe nicht vor, besser zu sein, als ich bin. Vielleicht sieht das in 15 Jahren besser aus. Kann sein. Vielleicht komme ich da nochmal weiter. Ich tätowiere halt seit 5 Jahren. Ich bin halt an dem Punkt. So sehen meine Sachen halt auch so fertig aus. Die kaufen ein reales Produkt von mir fertig.
Ja. Ich finde es voll schön, dass du es sagst.
Ja, ich brauche doch nichts beschönigen. Ja, ich bin nicht perfekt. Ich bin nicht die perfekte Tätowiererin.
Ja, und es sind 5 Jahre auch nur.
Ja.
Also so.
Man macht sich halt selber, man macht sich wahnsinnig. Ja, ich habe wackelige Linien manchmal, aber bin halt auch ein Mensch. Ja,
jetzt ist die Frage, also so, genau, jetzt sagst du selber, also so, du bestätigst jetzt auch noch das, was da irgendwer dann auch noch runtergeschrieben hat, ja, ich habe wackelige Linien.
Also komm mal vor, genau, das klingt jetzt so, Gott, meine Linien
sind alle scheiße. Nein, aber sozusagen gibt's, und ist ja auch immer noch von Haut abhängig, von der Körperstelle, ne, was ja, ist für ein von der Gewebe, Pflege. Ist Pflege, Verheilung, lalala.
Klar.
Genau, wissen ja hoffentlich alle. aber bist du jetzt daran interessiert, dass da besser zu werden oder da... Warte, wir lassen diesen Zen-Moment des Tee eingießen. Sprudel, sprudel, sprudel.
Ich dachte, das ist geräuschlos.
Wie kann man denken, dass das geräuschlos ist, aus einer Thermoskanne was rauszugießen?
Mein vierter Podcast. Ich stehe dazu, dass ich noch nicht
so viel Erfahrung habe. Ist auch erst der vierte Podcast, ja. Wir werden hier so viel Bashing kriegen noch, also insofern. Nee, aber bist du jetzt quasi...
Bist du wie Jen?
Bist du daran interessiert? Genau.
Dann halt auch schlecht.
Die ist halt auch einfach schlecht, ne?
Also ist halt deswegen, ja. Selfies und.
Ist halt ein Tattoo-Model, was tätowiert, ne? Also ja. Kannst du erwarten.
Gut aussehen, schlechte Linien machen, das kann ich.
Geil.
Oh Mann. Ich will so ein bisschen mehr Ausschnitt manchmal.
Ja, genau. Aber hast du jetzt zum Beispiel, wenn du genau selber dir eingestehst, dass es tatsächlich. Genau, Arbeiten von dir gibt, wo das zutrifft, dass du sagst, du willst eigentlich besser werden oder du willst dann nochmal weitermachen und gucken, woran es liegt oder sowas. Aber ja, hat man da überhaupt die Chance, das zu verbessern?
Ja, klar. Also sei es zu gucken, okay, passt mein Setup, passen meine Maschinen, passen die Materialien, die ich benutze, kann ich noch besser die Haut spannen, kann ich den Kunden vielleicht auch mal geschickter platzieren, weil manchmal, glaube ich, müht man sich ab, in irgendeiner komischen Position zu bleiben, denkt sich so, ich kann doch auch einfach den jetzt fragen, ob der sich umsetzt und wir biegen den Arm ein bisschen besser, dann muss ich weniger spannen. Aber das sind manchmal so Sachen während dem Prozess, wo ich dann nicht so dran denke, vielleicht auch noch nicht die Erfahrung manchmal habe. Aber klar, ich versuche halt drauf zu achten und da immer besser zu werden und halt auch mit anderen zu reden natürlich, wie machst du das?
Zuzugucken. Aber ich wollte gerade fragen, da schreibt jetzt jemand runter, schönes Motiv, aber wackelige Linien. Also scheint ja dann ein Kollege zu sein, also jemand, ein Tätowierer zu sein.
Ja, schlechte Linien, weil die, wie gesagt, nicht perfekt verheilt waren.
Aber da schreibt jetzt keiner runter, hast du schon mal mit einer Nadelstärke probiert oder hey, ich habe gute Erfahrungen mitgemacht oder so. Das schreibt dann keiner, ne? Also niemand setzt einen Tipp dazu oder einen Lösungsvorschlag.
Nee, man haut halt raus, ja, ist irgendwie... Ist halt nicht so.
Weil ich, vielleicht kann ja jemand helfen, also ne, vielleicht kann ja auch jemand helfen. Ja,
aber das ist so ein Ding, ich gucke mir auch Tattoos auf mir selber an, die Tätowierer mit, sag ich mal, Namen gemacht haben. Und da sind auch Sachen drin, die man als Patzer bezeichnen würde. Aber es ist halt Handwerk. Mhm. Also ich kauf ja keinen Druck irgendwie von der Maschine.
Ja.
Es gibt halt einfach Dinge, die nicht perfekt sind. Aber das ist doch schön.
Das ist der Anspruch.
Ich habe da viel zu zeigen auf meinem Arm. Oh.
Was da sehe ich so schon ganz viel Schlimmes.
Aber das ist halt der Anspruch. Ne? Man sieht manchmal, okay, das ist jetzt ein sehr bekannter Tätowierer, der darf keine Fehler machen. Dem Lehrling oder dem Freund gestehe ich das zu.
Ja.
Das haut nicht hin, wie du schon sagst. Man ist halt Mensch, das ist ja auch eine Tagesverfassung. Ja. Manchmal ist man halt 100% dabei. Ja. Und manchmal, weiß ich nicht, bei mir passiert es oft, dass ich durch das Gespräch, dass ich merke, das Gespräch ist mir wichtiger, das Miteinander ist mir wichtiger. Und dann geht mir dieser technische Aspekt so ein bisschen verloren. Und dann mache ich das ein paar Mal und merke, oh fuck, ich muss wieder mehr Handwerk machen. Mhm. Heißt jetzt nicht bloß, weil man lange tätowiert, kann man das dann, sondern das ist wirklich, Tagesverfassung. Und das ist jetzt auch nicht...
Das war mein Hals.
Jen hat gegurgelt.
Geknurrt.
Geknurrt.
Deswegen, also mit Tipps ist jetzt auch nicht, ne? Also was ich auch festgestellt habe in den ersten Jahren, dass ich dann irgendwann rausgefunden habe, okay, wenn ich jetzt mein Setup habe mit den Positionen, dann liegt der, die Kunden, wenn die liegen, sind die ruhiger, als wenn sie sitzen und sowas. Ja. Das hilft schon, aber grundsätzlich wackelige Handmaschinenproblematik ist jeden Tag da.
Ja, oder wie gesagt, man hat halt auch einfach mal eine Haut, da heilen die Sachen halt nicht perfekt.
Ja.
Das gibt's einfach. Also da sehen auch Sachen von anderen ähnlich aus. Aber das ist dann halt...
Aber das hilft ja zum Beispiel, das ist ja auch dieses, was andere, weil ich jetzt sehe, wenn Frauen sich mal ungeschminkt zeigen, dass man seine Tätowierung ungeschminkt, den Ansatz hatte ich ja auch zu sagen, ich lade jeden Tag meine Dinger hoch, auch wenn ich jetzt nicht hundertprozentig davon überzeugt bin, einfach nur zu zeigen, hier ist meine Palette.
Aber du bist auch Sebastian, das ist halt auch eine Komfortsache bei dir.
Naja, ich bin ja genauso.
Du bist jetzt schon bekannt und es ist so ein bisschen, verzeiht dir auch jeder quasi.
Gut, das kann sein.
So ein paar Dinger, so, weil es halt jetzt auch dein wirklich fast so komplett selbst gewählter Look und Stil ist. So ein bisschen.
Ja, also das
ich habe das Gefühl, dass da werden die Leute kritikloser.
Bei Leuten, ja, kritikloser. Kann ich nachvollziehen. Das ist so, sehe ich jetzt Gefühl. Bei anderen Tätowierern noch, die bekannt sind, dass man sagt, okay, das hat er jetzt bewusst gemacht und ist halt sein Ding. Ja. Und bei Lehrlingen geht man da schon krasser ran und sagt, naja, muss da noch mal ein bisschen.
Ja, ja, glaube ich auch. Und sind dann da kritischer.
Ja.
Ja, oder bei so hoher Followerzahl oder so.
Gefühlsmäßig auch nochmal davon einzugehen, du empfindest du keine Reue dann danach oder sowas? Weil ich habe schon Zeiten gehabt, wo ich dann nicht richtig schlafen konnte, weil ich das Tattoo verkackt habe oder sowas. Oder bist du dann wirklich sagst, boah, ja, ist halt so gewesen, Tagesform, hat nicht ganz geklappt und kannst du gut einschlafen? Oder plagen dich dann so Zweifel, Reue oder sowas? Oder kennst du das gar nicht?
Also klar beschäftigt es mich. Ich gucke, wie gesagt, die Sachen auch hinterher nochmal ganz genau an und gucke es mir auch ein paar Tage später nochmal an. Ich glaube, ich hab gelernt, zumindest zu akzeptieren, das, was halt ist, ist. Also ich kann das ja dann nicht mehr ändern in dem Moment. Das Wichtigste ist erstmal, ist der Kunde zufrieden, ist er glücklich. Wenn da irgendwas kommt von wegen, hey, das passt mir nicht so ganz, wie das jetzt aussieht, auch wenn es eine Kleinigkeit vielleicht ist, dann bin ich halt die Erste, die sagt, ja, okay, komm vorbei, machen wir, gucke ich nochmal drüber, steche nochmal nach. Aber ich habe auch gelernt, wenn am Ende vom Tag der Kunde zufrieden ist damit, wie das aussieht, auch wenn ich vielleicht innerlich mich völlig wahnsinnig mache mit irgendeiner Linie, die nicht gepasst hat oder so. Ich meine, wenn sie happy sind, sind sie happy damit.
Mhm.
Das ist so das Wichtigste, weil die laufen ja damit rum.
Das heißt, du gehst auch, genau, du lädst die meisten Sachen hoch wahrscheinlich?
Ja.
Also,
außer das Foto ist mal scheiße.
Genau, aber sonst lädst du es eigentlich hoch. Das heißt, es ist dir wichtiger, auch dass die Allgemeinheit das sieht und sieht, was du gerade machst und dass du was gemacht hast heute, als dass Kollegen es sehen werden, die möglicherweise da kritischer sind.
Ich habe sogar fast das Gefühl, dass Kollegen manchmal weniger kritisch sind. Also die zumindest, die man irgendwie kennt so ein bisschen. Ich weiß nicht, wir kennen das, also man kennt das doch, dass man halt auch mal Tage hat, wo halt einfach nicht perfekt sind oder der Kunde nicht ideal, die Haut nicht, irgendwas hat nicht gepasst, das gibt's halt einfach.
Das ist manchmal auch so ein Sympathieding, wenn man sagt,
ja, okay, auf jeden Leuten, Fall.
Wenn ich da richtig dicke bin, dem verzeih ich da einiges.
Und bei anderen so, boah, ne, hast du die Line gesehen? Boah,
ja, ja, genau.
Ja, ich also glaube, Sympathie ist auch ganz viel.
Das ist so ein Indikator einfach, kann ich jemanden leiden oder nicht? Oder triggert der mich an oder sowas, dass ich...
Das meine ich ja, das muss man ja ehrlicherweise sagen. Es sagt jetzt, bei anderen Leuten würde man sagen, jetzt macht die da schon wieder irgendwie die gleiche Blume. Bei Sebastian Nomaschke, der darf auf 150 Menschen die gleiche Blume machen. Wie viele Menschen haben die Blume vom gleichen Stencil?
Ja, das ist halt
Fragezeichen. Weißt du, das ist dann völlig okay, weil das ist der Sebastian Nomaschke.
Ja, das ist so ein bisschen auch Blume. Dieses Tradition, hatte ich letztens halt auch diese Idee, was aus dem traditionellen Tätowieren kommt, das darf wiederholt werden, das ist Tradition.
Genau.
Wenn ich jetzt mal eine Tarotkarte mehrmals interpretiere, ist es wieder so, oh, der wiederholt sich, aber einen Anker 10-mal zu machen ist...
Genau, okay. Aber wenn sie jetzt nochmal eine dritte Mondblüte, und die natürlich irgendwie aussieht, wie eine Mondblüte halt aussieht, wenn man sie nochmal so machen soll, dann würde man sagen, ja, wir machen das nur die gleichen.
Genau, das ist macht ja nur noch ihre gelben Chestpieces.
Ja. Und dann ist jetzt die Frage, nach was richtet man sich?
Ja,
ne?
Voll.
Und ich merke zum Beispiel, dass... Ja, genau. Ich habe festgestellt, dass jetzt so eine gewisse Wiederholung ist halt einfach Effizienz für mich und gibt mir Sicherheit. Und dann akzeptiere ich, dass das vielleicht für andere langweilig ist, aber es kommt halt aus mir raus und mir ist das wichtig und das sind das ist meine Arbeitsumfeld.
Ich finde ja auch, also aus Kundensicht, wo ich bin ja sehr anspruchsvoll, denke ich auch lieber, boah, dann nehme ich lieber das 20. gelbe Chestpiece, weil dann hat die, das kann die ja jetzt auf jeden Fall. Also gelbes Chestpiece ist ja dann safe.
So. Was hast du die so oft gemacht?
Ja.
Ja?
Ja, voll.
Wie fühlst du dich damit? Ist das für dich eine Arbeitserleichterung oder sagst du, oder wie, was ist dein Beweggrund, ähnliche Sachen zu machen?
Naja, klar, ich krieg halt Anfragen dafür.
Ah, okay, du könntest jetzt dir das ausreden oder sagen, nee, mache ich nicht.
Also, ja gut, wenn ich sagen würde, mache ich nicht mehr, dann mache ich das halt nicht mehr, klar. Also A, ich mache es natürlich gerne, weil ich die Anfragen dafür kriege, die Leute Interesse dafür haben. Ich finde das ja auch, sage ich mal, eine sehr schöne Stelle. Ich finde das eine schöne Art, sie zu verschönern, ein Tattoo drauf zu machen. Es ist schon eine Herausforderung, sich nicht zu wiederholen. Also mir ist schon sehr wichtig, dass die alle individuell aussehen, obwohl es am Ende gelbe, rote, wie auch immer, Blumen auf dem Dekolleté sind.
Ja.
Aber ich möchte die schon alle sehr individuell gestalten. Und ich hab ein bisschen die Angst, dass Leute dann kommen mit, das sieht ja aus wie das und das. Also das hatte ich die jetzt Angst schon ein paar Mal.
Aktuell, ja.
Ja, aber ich habe eine tätowiert, die auf Instagram, sag ich mal, ein bisschen bekannter ist. Und dann schreiben Leute unter meine Arbeiten mit gelben Chesspiece, na, das sieht ja aus wie von der. Hm. Ich so, naja, ich habe das ja auch gestochen. Ja. Ach so, das ist mir dann auch aufgefallen. Ja, voll schön, der Stil.
Ja, wie geil.
Gerade eben hast du noch gemotzt, dass das ähnlich ist. Und dann auch voll toll, der Stil. So, hä, was denn jetzt?
Ja. Also grundsätzlich ist für dich, solange das abgeändert ist, ist es ein Unikat und die Angst ist zwar da, aber solange alle Kunden happy sind, bist du auch happy.
Ich habe mir schon viele Gedanken gemacht, so mache ich das weiter. Also ich habe eins gestochen, dann wurde ich nach einem zweiten gefragt, habe ein zweites gemacht, dann habe ich nach einem dritten gefragt und dann irgendwann so, ne, beim zehnten denkt man sich so, ist das cool für die anderen auch? Aber dann denke ich mir so, gut, die haben ja schon gesehen, dass ich schon viele davon gemacht habe. Mhm. Und dann auch so Gedanken gemacht, ist das okay für die erste, ist das okay für die zweite?
Ach so, aus Kundensicht gedacht, ja, wie ist es für die? Nicht ich nur, dass du nicht nochmal jetzt sowas machst.
Nee, das Wichtigste ist für mich der Kunde. Ey, ich bin Dienstleister. Also am Ende vom Tag, ich bin kein Rockstar, ich bin ohne Kunden bin ich niemand. Dann bin ich jemand, der hübsche Bilder machen möchte, aber keinen hat, der es abnimmt.
Das muss man mir sagen.
Ich bedanke mich bei jedem Kunden. Die sagen zu mir danke. Ich sage nein. Danke, dass ich halt jemanden tätowieren darf. Das ist ja nicht selbstverständlich, dass ich jemanden die Haut aufmachen darf, Farbe reinhauen darf und die bis an ihr Lebensende mit dem Ding rumlaufen.
Können bitte alle, die das anders sehen, sich nochmal hinterfragen jetzt?
Wo ist denn das selbstverständlich?
Ich finde sogar auch, wenn man eine eigene Handschrift hat, wo ja auch der Charakter drin ist,
ja,
dass dann Leute sagen, ich akzeptiere ihre Handschrift und ihre Persönlichkeit, ja, und das ein lebenslang auf mich drauf und ich verbinde mich dadurch mit ihr.
Auch mit dem Erlebnis, auf die Person zu treffen.
Exakt.
Ja, das ist ja, die Erinnerung bleibt ja mit dem Tattoo.
Mhm.
Was hatte ich für ein Gespräch mit der Person?
Das ist die Überleitung zu meiner Frage, die ich am Anfang nicht stellen
durfte, wolltest du sagen,
genau,
ne?
Durfte.
Dominanz, Polly.
Ich habe hier stehen, ausreden lassen, nicht ins Wort fallen. Mich interessiert, ich versuche mich, mich interessiert eigentlich auch persönlich, aber für den Hörer, klingt das immer im Radio, wie empfängst du Leute? Aber ich fand es interessanter mit dem Café. Warten die in einem Café und werden irgendwann aufgerufen oder empfängst du die? Erzähl mal. Wenn ich jetzt zu dir komme, wie läuft das so ab? Vielleicht aus einem Beispiel letzter Woche oder das letzte?
Boah, Beispiel, letzte Woche wäre scheiße, weil ich zu spät war.
Dann nimm so ein neues Beispiel. Ich würde jetzt zu dir kommen. Was müsste ich überhaupt
oder
tun?
Vielleicht ideal zu, ja.
Genau, was müsste ich, ne, wie wende ich mich an dich? Was?
Ja.
Ja.
Okay.
Ich finde es bei dir übrigens super. Du hast nämlich bei deinen Highlight-Stories, hast du nämlich diese Faktoren, die du möchtest, die man, wie man dich anschreibt, wie man Größe formuliert, Motivwunsch und ein Foto.
Danke, dass du das durchgelesen hast. Ich würde mir wünschen, dass wir noch mehr.
Ich finde es nämlich super toll, weil wir haben doch auch schon oft darüber gesprochen. Ich fände auch einen Leitfaden manchmal gut für Tätowierer wie ihr, die nicht Walk-ins sozusagen durchrocken, sondern wo das ja wirklich individuell und ein individueller Termin ist. So zu wissen, muss ich ein Handtuch mitbringen, muss ich irgendwas machen. So ist Emla okay oder nicht vorher irgendwie, ne? Ja. Wenn du ein Foto brauchst, willst du zugeballert werden mit 20 Referenzfotos? Willst du
gar nichts wissen?
Oder willst du es lieber nicht? So.
Ja. Also erstmal, ich fände es gut, wenn Leute das durchlesen würden. Man hat ein Profil, man schreibt Infos rein. Zum Beispiel bei mir steht auch ganz klar drin, bitte keine Direct Messages, weil ich hab eine E-Mail-Adresse, weil das einfach gesammelt auf dieser E-Mail-Adresse alles landet. Ich habe eine Assistentin, die sich drum kümmert. Also man schickt mir eine E-Mail, man kriegt eine Autoresponse. Da steht drin, ob es gerade Termine gibt oder nicht. Das regelt auch meine Assistentin für mich. Vorneweg, weil ich einfach schlecht bin mit E-Mails, weil ich einfach vielen Leuten nicht geantwortet habe, viele Leute dann frustriert waren, aber ich halt gemerkt habe am Ende vom Tag, wenn ich meine Zeit frei einteilen kann, stecke ich sie natürlich lieber in eine Zeichnung und ins Tätowieren, anstatt in E-Mail-Verkehr. Also habe ich eine Assistentin jetzt, die macht dann die Termine aus, die gibt auch vorab die Infos, so hey, ist vorher was? Zieh dir was Bequemes an, bla bla bla. Zeichnung gibt es am Termin und so weiter.
In deinem Namen?
In ihrem Namen.
Okay.
Da steht drunter, das ist von Nadja.
Ah, okay.
Genau, die Leute wissen auch mal, die fragen auch manchmal, wer ist denn Nadja? Kann ich die treffen? Die war so lieb.
Ja, cool, okay.
Also, das ist die Nadja. Das ist auch unsere Shop-Managerin.
Ja.
Also, der First Contact ist erstmal Nadja.
Ja.
Und die treffen dich das erste Mal...
Im Studio.
Im Studio, gut.
Genau. Ich mische mich selten in die E-Mails ein. Messen und so weiter plane ich selber.
Macht sie das für euch alle oder nur für dich?
Für mich und Brian. Genau, weil die anderen wollen ihre E-Mails halt selber machen.
Und die Kunden treffen dich das erste Mal dann?
Im Studio, genau. Also in Zukunft wird es so sein, dass die sich auch natürlich vorne ins Café erstmal setzen können, wenn die möchten. Da ist auch der Wartebereich. Und dann, ja, komme ich halt so, hey, da, hier, Jenny. Und dann gehen wir nach hinten zu meinem Plätzchen, dann zeige ich die Zeichnung.
Kannst du das Plätzchen mal beschreiben?
Das ist ganz witzig bei uns. Also wir haben zwei Räume. In dem ersten Raum sind drei Leute drin, das sind Brian, Bobby und ein Gastplatz. Und in dem Raum hinten sind fünf Stationen. Warte. Vier und eine Variable. Und drei von denen sind aneinandergereiht. Und meine ist ganz hinten links in der Ecke. Und das ist, glaube ich, die einzige, bei der man so offensichtlich sieht, wer da arbeitet. Weil es einfach nur, da hängt ein riesiges Wandbild von einem holländischen Maler, also so ein Stillleben mit Tulpen.
Schon bei mir.
Genau. zwei goldene Hähne. Alles ist vollgehängt mit Blumen, Pflanzen und Deko und ja, man sieht es ja auch.
Und die anderen haben ein Convention-Plakat dran.
Flash und Convention-Plakat.
Einer hat ein kleines Polaroid von sich. Der andere hat so ein Shibari-Seil und das war es, glaube ich, an Deko. Und meine Ecke explodiert einfach.
Na cool.
Da kommt der Löwe.
Ja.
Ich wollte es gerade sagen.
Ich kann nicht anders.
Ja.
Aber das ist schon wichtig, dass du dir den Arbeits... Also du willst eine Atmosphäre dadurch schaffen, du willst dich zeigen.
Ja, das ist der Ort, an dem ich am zweitmeisten Zeit verbringe, abgesehen von meinem Zuhause. Und ich gestalte meine Umgebung sehr gerne. Also ich fühle mich gerne so, wie ich mich sozusagen in mir fühle. Das möchte ich auch außen um mich rum sehen. So.
Wie ist das so akustisch? Also hat man eine Privatsphäre bei dir oder spricht alles durcheinander? Oder kann man ein Gespräch mit dir führen? Oder sprichst du eigentlich beim Tätowieren oder bist lieber konzentriert?
Ich spreche super gerne beim Tätowieren. Ich gucke aber, ob sich ein Gespräch natürlich entwickelt. Also ich zwinge niemanden mit mir zu reden. Es gibt Leute, da merkt man halt, die möchten halt nicht sprechen. Nee.
Ja.
Ich fange von mir aus manchmal auch kein Gespräch an, sondern gucke einfach, ob es passiert. Also ich versuche durch ganz leichten Smalltalk rauszufinden, wie reagieren die. Also so, wenn ich ein, zwei Fragen stelle, bleibt das sehr knapp angebunden. Ja. Dann denke ich mir, okay, möchte vielleicht nicht reden. Wenn da aber schon so ein bisschen mehr kommt, dann versuche ich manchmal ein Gespräch einzuleiten. Manchmal float es halt nicht. Manchmal möchte ich nicht reden, manchmal möchte der Kunde nicht reden. Das ist auch okay.
Lenkt dich aber grundsätzlich nicht vom Arbeiten
ab? Nee, gar nicht. Ja. Ich mag das voll. Also man lernt sich ja kennen, das ist ja auch schön. Also ich versuche auch manchmal, wenn das Gespräch eine, sage ich, tiefere Richtung einnimmt, auch vielleicht Ansichten von mir so ein bisschen mit reinfließen zu lassen. Und wenn man merkt, vielleicht hat der Kunde gerade irgendwelche Probleme, irgendwie gucken, ob man da vielleicht Gedanken, also so Denkanstöße mitgeben kann oder sowas. Ja.
Jetzt darf ich aber fragen, was ich noch fragen wollte.
Natürlich.
Natürlich. Du hast vorhin erzählt, dass du jetzt 2-3 Wochen Urlaub dir genommen hast.
Ja.
Dir erlaubt hast, vor allen Dingen hast du gesagt.
Ja.
Weil du dir eigentlich keinen Urlaub erlaubst?
Jein, also sonst ist das immer mit Guestspots verbunden. Also ich reise dann irgendwo hin, nehme mir dann ein paar Tage frei, gucke mir dann die Stadt oder das Land, was auch immer, an. Und das ist dann so halb Urlaub, halb Arbeit. Aber so, dass ich mir mal 2 Wochen frei nehme und nichts mache, das hatte ich, glaube ich, in 5 Jahren Tätowieren noch nicht gemacht.
Und die erste Woche läuft gerade schon von deinem Urlaub?
Heute ist theoretisch mein erster freier Tag.
Wir sind der erste Tag von deiner Auszeit quasi. Oh, das ist ja cool.
Und es geht ums Tätowieren. Also
und
geht ums
und ich habe schon Wannadoo gezeichnet.
Wirklich?
Ja.
Oh nein.
Aber ich wollte unbedingt zeichnen.
Hast du dir denn vordiktiert, dass du eigentlich wirklich jetzt in den 3 Wochen nicht zeichnest?
Nee.
Nee, das nicht.
Nö. Also das ist für mich ja nicht einfach nur Arbeit. Also ich male und zeichne ja einfach wirklich gerne.
Ja.
Also ich würde gerne mehr malen, wirklich bewusst. Aber das ist für mich nicht direkt Arbeit.
Also auch tuschen und irgendwie...
Ölmalerei, Öl, genau. Alles Aquarell.
Ja.
Ich würde auch voll gern mal irgendwann Bildhauerei mal reinschnuppern, töpfern. Ich habe eigentlich alles, was handwerklich ist, habe ich irgendwie mal Interesse.
Mhm.
Ja.
Und was passiert jetzt in den nächsten 2 Wochen?
Also, die erste Woche werde ich radikal mein Zuhause entrümpeln, weil ich hatte, glaube ich, um Probleme zu kompensieren, bin ich ein bisschen kaufsüchtig gewesen. Ich habe sehr viel Zeug gekauft. Ich habe ganz viele Sachen angehäuft. Und meine Oma war immer so ein bisschen, schmeiß nichts weg, du kannst alles irgendwann gebrauchen. Also Messi und Kaufsucht ist eine geile Kombo.
Mhm.
Ich habe beim Umzug nach Berlin gemerkt, als ich 60 Kartons alleine voll bekommen habe, dass ich zu viele Sachen habe.
60?
Ja, ja, ich weiß.
Mhm.
Deswegen werde ich jetzt eine Woche radikal alles in die Hand nehmen, was ich besitze und mich entscheiden, ob ich das brauche oder nicht. Und wenn das erledigt ist und alles entrümpelt ist und alles erledigt ist daheim, dann werde ich noch eine Woche fasten. Genau, aber richtig fasten. Nicht essen.
Körper entrümpeln.
Körper, also zu Hause entrümpeln, Körper entrümpeln, Geist entrümpeln. Ich werde auch kein Handy benutzen, keine elektronischen Geräte. Also malen, zeichnen, auch wirklich nur auf Papier, auf Leinwand, Bücher lesen, baden, spazieren. Aber auch alleine. Also ich werde auch nicht reden. Die ganze Woche. Hast also eigentlich ist auch so Schweige, wie nennt es das, Schweigemeditation.
Ist es straight durchziehen? Also auch nicht anrufen? Also wirklich...
Ich würde es gern wirklich versuchen.
Mhm.
Ja. Hast du Angst davor?
Ich bin aufgeregt.
Mhm.
Freudig aufgeregt. Ja. Also ich freue mich einfach, weil ich habe das schon zu meinem Arbeitskollegen gemeint, ich werde halt nach den 2, 2,5 Wochen werde ich halt als anderer Mensch zurückkommen auf die Arbeit, weil ich glaube, so eine Zeit, also sich selber 2,5 Wochen Zeit zu nehmen, sich so intensiv mit seinem Leben, mit sich selber auseinanderzusetzen, ich glaube, das verändert einen halt. Aber ich bin die Entscheidung bewusst eingegangen, dass ich als Mensch einen Schritt weiterkommen möchte.
Mhm.
Ja.
Was war, also gab es noch einen Auslöser, warum du jetzt das gewählt hast, diese 2, 3 Wochen?
Ja, ich habe einfach nach und nach versucht, sage ich mal, Verhaltensmuster von mir selber aufzuspalten und zu gucken, so okay, welche Dinge tue ich vielleicht, um zu verdrängen.
Mhm.
Sei es jetzt zum Beispiel Dinge kaufen, mhm. Keine Ahnung, alles Mögliche schon getan und gemacht, um halt, sage ich mal, wegzurennen.
Mhm.
Vor sich, vor Problemen, vor Ängsten oder vor Erlebnissen in der Kindheit und so weiter. Das rührt ja alles letztendlich von frühkindlichen Erfahrungen her, meiner Meinung nach. Und jetzt mal das ganz bewusst komplett auf mich und mein Leben zu lenken, aber auf eine gesunde Art und Weise und alten Ballast wirklich aufzuarbeiten. Also ich habe das immer wieder versucht, ich habe das auch ganz gut hinbekommen, aber ich glaube, wenn man halt nebenbei arbeitet und da 1, 2 Tage die Woche Zeit hat, irgendwie mal mit sich selber...
Ja,
das ist so ein Ding, das kann nicht nebenbei passieren. Und sich die Zeit zu nehmen, nur mit sich selber zu beschäftigen, dann macht man das halt mal so richtig.
Ja, dann muss der Geist muss halt hier aushungern, ne? Dass erstmal so die Tageserlebnisse ein bisschen wegstylen, dass sich das so aufzerrt. Und irgendwann bist du dann auch in Kindheit drin, weil einfach nichts anderes mehr in deinem Kopf ist. Und dann bist du automatisch da. Ne?
Ja, ich glaube, eine Woche dieser Verzicht dann halt... Also, ich glaube, es ist auch wichtig, dass ich vorher dieses Entrümpeln mache, weil ich weiß dann auch, dass ich nach der Woche halt heimkommen werde und halt kein Chaos vorfinde, sondern ich komme halt in ein geordnetes Umfeld rein, was ich so, glaube ich, selber noch nie hatte. Also ich bin schon so ein bisschen so ein chaotischer Mensch.
Mhm.
Überall sind irgendwelche Zeichnungen und Stifte und Leinwände und alles liegt irgendwie rum. Und ich mag mein eigenes Chaos ein bisschen, klar, aber ich will das einfach einmal auf so einen Punkt bringen, wo ich es echt sagen kann, so, yo, ich habe das jetzt irgendwie in den Griff bekommen. So.
Mhm. Also krass zu schaffen, mal zu sehen, okay, so sieht die, wo bin ich eigentlich? Bin ich in der Mitte? Ist es ein Extrem? Ich meine, jetzt bei mir ist es auch, man kann auch zugeordnet sein, dass dann wieder, dass das eine Hilfe oder eine Ablenkung ist. So, das finde ich ganz interessant, dass du da einen Kontrast schaffst.
Ja.
Was hast du für eine Erwartungshaltung, wie sich das so anfühlt danach? Oder was wünschst du dir so für danach, wenn du wiederkommst?
Auf jeden Fall ganz viel Stolz auf mich selber. dass ich das A, mir die Zeit genommen habe, überhaupt diesen Gedanken gehabt habe, hey, ich mach das. Also ich sag mal, auf den Gedanken zu kommen, boah, ich nehme jetzt frei und sortiere mein Leben. Weil es ist ja eigentlich, es ist nicht so, dass bei mir gerade irgendwie irgendwas nicht passen würde. Also ich bin super happy mit mir, ich bin super happy mit der Arbeit, mit meinen Kunden. Ich kann super easy alleine sein, das ist auch was, was ich mir jetzt beigebracht habe. Ich habe gar kein Problem damit, mit mir selber Zeit zu verbringen. Aber trotzdem, da waren einfach noch so Dinge, die ich irgendwie nicht angegangen bin. Und das ist mir immer mehr aufgefallen. Und ich glaube, ich möchte das halt auch noch in den Griff kriegen. Ich glaube, ich arbeite halt permanent an mir, konstant. Das ist immer ein immerwährender Prozess, das wird auch nie aufhören. Und das ist halt so der nächste große Schritt gerade für mich.
Vor allem, was ich ja bewundernswert, ach ja, ich sag das Wort einfach mal, dass das nicht aus der Not heraus ist, wie du sagst, okay, ich bin so verzweifelt, mein Leben ist irgendwie im Chaos, ich gehe jetzt zur Therapie oder mache so eine Retreat, sondern aktiv aus einem gesunden, also aus einem...
Finde ich auch,
aus einer Gesundheit, sondern ich bin präventiv und gucke mal, forsche da mal und nicht erst, wenn man mitten im Dispo ist oder die Kacke am Dampfen ist. Und ich glaube, das, so mache ich das für mich auch, dass man einfach da gesünder dranbleibt, also so Psychohygiene, wie Körperhygiene betreibt. Finde ich gut. Fühle ich mich verbunden. Und jetzt zum, was war dein letztes Augen-zu- und Durcherlebnis? Sollen wir das nochmal klären, oder weißt du, was gemeint ist?
Mein letztes Augen-zu- und Durcherlebnis.
Also ein Erlebnis, wo du gesagt hast, boah,
habe ich Schiss vor?
Augen-zu- und durch einfach.
Mache ich trotzdem.
Und dann war es geil.
Ja.
Oder muss nicht, oder auch schlimm.
Oder auch nicht. Interessanterweise, die mir folgen, haben es wahrscheinlich mitbekommen. Ich war ja auf Bali bei dieser Tattoo Island Connection. Das war für mich Augen zu und durch, weil, jetzt kommen wir wieder zurück, Emetophobie. Für mich der Gedanke, nach Bali zu gehen, wo das Wasser...
Also ich hatte Fliegen.
Nee, das Wasser ja potenziell, sage ich mal, für einen europäischen Magen schwierig ist. Du darfst ja damit nicht Zähne putzen, du kannst das nicht trinken. Also da gibt es ja diesen Bali-Belly, also dass die Leute hingehen und halt potenziell die Wahrscheinlichkeit besteht, dass man halt irgendwie Lebensmittelvergiftung oder irgendwie auf die Keime reagiert und halt erstmal Kotzen und Scheißerei und alles. Und das hat mich wahnsinnig gemacht und ich war so, ich möchte aber dahin. Ich möchte das mitmachen, weil diese Chance da zu sein, also für die, die es nicht wissen, was es war, die haben von der ganzen Welt Tätowierer eingeladen, ich glaube, waren so 40, 50 Leute und haben uns auf Bali getroffen, um für einen guten Zweck zu tätowieren und Geld zu sammeln und zusammen halt zu malen und dann gab es eine Versteigerung von den Werken, um auf Bali dann letztendlich eine Organisation zu unterstützen, die Müll vom Strand gesammelt hat und den recycelt hat. Mhm. Genau, dafür sind wir hingeflogen. Und das war für mich so Augen zu. Ich weiß auch, die Nacht, bevor der Flug ging, boah, ich hab 10-mal überlegt, ob ich einfach nicht gehe. Und da würde jeder sagen so, ey, also das Resort war kostenlos für uns. Wir wurden kostenlos nach Bali eingeladen, den Flug mussten wir halt zahlen. Ja. Und zu sagen, ich habe aber Angst, dass ich vielleicht, dass mir schlecht wird von dem Wasser, ich flieg nicht. Also so tief sitzen, tief greifen, ist dann so eine irrationale Angst bei mir gewesen. Und ich habe es trotzdem gemacht. Und ich bin hin mit völliger Panik. Ich habe mich so vorbereitet mit hier Desinfektionsmittel und alles mitgenommen und Tabletten ohne Ende und Gottes Willen. Aber alles gut gegangen, tatsächlich.
Krass.
Dank der Vorsichtsmaßnahmen, also hast du die ganzen Hilfsmittel gebraucht oder war das dann eigentlich gar nicht so riskant?
Desinfiziert habe ich schon immer. Und ich habe zum Teil zum Beispiel, das waren auch wieder so Sachen, da sind viele in diesen, da gibt es so Warungs, das sind diese kleineren Restaurants, wo so traditionelles Essen ist. Da sind die halt mega oft alle essen gegangen, aber dazu konnte ich mich nicht durchringen, weil ich einfach Angst hatte, dass das vielleicht hygienisch nicht meinem Standard entspricht. Und ein paar haben, ohne zu wissen, was los ist, einfach gemeint, okay, passt, dann nicht. Aber ein paar waren so, hä, warum, jetzt komm doch mit. Und ich war so, nee, alles gut, ich möchte aber nicht. Hä, was soll das, du musst das doch probiert haben, das ist das traditionelle Essen hier, du verpasst voll was. Und wollten dann halt nicht ablassen. So. Aber ich bin nicht mitgegangen. Habe mich nicht getraut. Hat schon gereicht, dass ich dahin geflogen bin. Das war schon genug für mich.
Ja, das ist ein schönes Augen-zu-und-durch-Erlebnis, finde
ich. Ja, ich wurde sehr entlohnt. Das war eine der schönsten Erlebnisse, eines der schönsten Erlebnisse, also, das ich hatte tatsächlich.
Wie lange ging das?
Also eine Woche ging die Tattoo Connection und ich war 2 Wochen auf Bali.
Ach, du warst alleine dann noch weiterhin dort?
Oder? Ich war noch mit Friedrich. Wir sind noch eine Woche vorher angereist, waren noch ein bisschen in U-Boot und weiß gar nicht mehr. Wir sind ein bisschen auf Bali halt rumgereist. So.
Ja.
Wenn man schon 18 Stunden hinfliegt.
Ja, ja, klar, total. Ja.
Dann bleibt man auch länger.
Auch schön, dass du auch da, dass du da belohnt wurdest, ne? Dass man sagt, okay, man geht da eine Herausforderung rein. Die Erfahrung habe ich auch. Wenn man das mal überwindet, ist immer irgendeine Belohnung da, so schwülzig, wie es klingt. Ja. So als Reminder, so fürs nächste Mal, ey, guck doch mal. Also nicht, dass man es bewusst macht deswegen, sondern immer so, lohnt sich schon.
Ich denke, sich Dinge zu trauen, vor denen man Angst hat, lohnt sich eigentlich meistens. Immer. Also selbst wenn es schief läuft, so, egal, alles, was schief läuft, ist ja am Ende eine Erfahrung. Also es gibt nichts, meiner Meinung nach, oder für mich gibt es nichts im Leben, was ich bereue. Egal, was der Outcome war.
Es gibt zumindest immer ein Outcome.
Ja.
Wenn du nichts machst, gibt es nicht mal ein Outcome.
Ja, das Problem ist, wenn du bereust, dann verwehrst du ja selber die Chance, etwas daraus zu lernen. Also du nimmst ja dann letztendlich nicht an, was passiert ist und verarbeitest das nicht, sondern das ist so ein, scheiße, hätte ich das nicht gemacht. Ja, du hast das schon gemacht. Also wir haben ja letztendlich am Ende nur die Entscheidung, wie gehe ich mit Dingen um? Also wir können nicht über das Schicksal entscheiden, also meistens nicht. Aber wir können damit umgehen. Wir können entscheiden, wie bewerte ich die Dinge, die passiert sind. Bewerte ich sie einfach gut? Versuche ich in allem, was passiert, irgendwie noch was Gutes zu finden? So, okay, am Ende war es immerhin eine Lektion.
Ja, die Perspektive, ne? Man
genau.
Kann, ich habe noch eine Zeit lang oder eigentlich immer diesen Zweifel und diese Schuld, dieses, okay, was gebe ich mir selber, das hätte ich besser machen können. Und immer den Makel, den Fehler zu suchen und dann einfach zu sagen, okay, die Sache ist eh, wie sie ist. Ich könnte ja mal Perspektive ändern und gucken, was ist denn bei Positives rausgekommen, ist da wahnsinnig erleichternder, als sich damit so Vorwürfen rumzuplagen. Und sich selber dazu vergeben, ist schon eine Herausforderung, die ich da lernen musste. Also den Ansatz, da gehe ich voll mit. Einfach Perspektive wechseln.
Ja.
Was ist los, Sebastian? Bist du geschockt, dass es zu Ende ist?
Ja.
Oh, fuck, ich auch. Aber irgendwann hört auch keiner mehr zu, wenn es richtig lange ist. So lang geht ja keine Autofahrt oder so.
Dann machen die Bude aus, den quatschen wir einfach weiter.
Ja, das können wir sowieso machen.
Machen wir doch
Hard
auch.
Cut, machen wir
Also ich muss auf jeden Fall auf Toilette. Deswegen
ich auch.
Und ich muss eine rauchen.
Ich muss rauchen,
okay,
Toilette.
Dann, Feierabend.
Aber ich fand's voll schön.
Danke.
Ich fand's auch diese Begegnung total spannend. Also weil ihr euch noch nicht kanntet, dass man so innerhalb von so einem Podcast auch einfach zusammenwachsen kann.
Ja.
Also diese Begegnung.
Cooles Ding. Cool.
Ja. Dankeschön und tschüss an alle.
Danke.
Tschüsschen.